Herzlich willkommen bei
«Zichtel Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 304 mit mir und Philipp Brüegg, mit dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Luca Fontana.
Hallo.
Der Michel Brändle.
Hallo zusammen.
Und dem Domagoj Berancic.
Hallo.
Ich habe extra gewartet, bis du fertig getrunken hast. Und dann
musst
du
einfach weiter trinken. Ich war so ein guter Schluck Kaffee. Ich denke, der schütte noch nachher.
Ja, damit wir richtig Energie haben für den Podcast. Wir haben ja auch wieder energievolle Themen. Wir fangen an mit, mal schauen, wie viel wir da ragen müssen. Mit einem doch wieder emotionalen Thema hat sich herausgestellt. GameStop möchte eBay kaufen. Sie haben dann ein Angebot unterbreitet, wo sie vielleicht schon ausschlagen können. Man wird es sehen. Dann hat Microsoft, geht die vielen Änderungen gehen weiter. Sie haben den Co-Pilot für Xbox wieder eingestellt. Und frisch angekündigt, gerade in der Nacht auf heute, ist ein neues Star Fox Game. Das ist aber vielleicht doch nicht so neu, wie man könnte meinen. Da reden wir dann noch drüber. Dann reden wir über Devil Wears Prada 2. Kein Plan gehabt, dass das schon ein zweiter von dem draussen ist. Habe nicht einmal den ersten gesehen. Michel genau wird mich dann belehren, wo mich dann muss sehen. Und der Luca erzählt dann noch über Apex. In der Spielecke haben wir NTE, wie ist wieder der ganze Name?
Neverness to Everness.
Dummste Name, was jeder Geschichte von dummen Namen.
Genau, eben, das Anime GTA hat man es getitelt, aber vermutlich haben sie das selber getitelt, damit es mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und dann reden wir noch über Invincible, wo man sich kräftig aufs Maul geben kann. Aber genau, zuerst hat ja der Luca noch ein paar gute Neuigkeiten. Du hast ja da ein interessantes Interview können machen mit so einer unscheinbaren Persönlichkeit.
Ja, mit so einem sehr randständigen
D-Promi.
D-Promi, John Favreau, the fucking man, John Favreau. Lustigerweise, wahrscheinlich kennen ihn tatsächlich nicht so viele Leute, wie ihn eigentlich sollten kennen, obwohl er der Mann ist, wo ich sag mal, das MCU ins Rollen gebracht hat. Er hat die ersten beiden Iron Man-Filme inszeniert. Er hat dort auch selber mitgemacht als Tony Stark, sein Fahrer und Bodyguard, Happy. Er hat die Rolle auch immer wieder mal später gespielt in den MCU-Film. Er hat aber auch The Mandalorian gemacht. Er ist quasi der Mann gewesen, wo Disney bewiesen hat, dass Star Wars nicht nur im Kino funktioniert, sondern auch als Serie. Und auch sonst hat er einen Film gemacht für Disney, ich glaube Jungle Book unter anderem, anderes Zeug. Er ist einer von den wenigen, es ist wirklich ein Schwergewicht in Hollywood, wo einer von den wenigen, wo von Disney auch wirklich einfach mal 100, 200 Millionen vor das Haus gekarrt bekommt und sie sagen dann, hey, mach mal etwas damit.
Vor allem, er hat auch so einen guten so einen Film gemacht, mit, wo es ums Kochen gegangen ist.
Ja,
der ist mega gut gewesen.
Der Chef.
Ja, kann sein, so genau, wo man so eine mobile Kiste.
Ja, ich glaube, auf Deutsch hat irgendjemand bei der Übersetzungsabteilung hat das Gefühl gehabt, das ist ein wahnsinnig guter
Der ist Kiste mega gut gewesen.
Irgend so etwas. Das ist ganz, ganz. Und natürlich hat nur einer wie er sich selber eine Rolle schreiben können, wo er sich, wer tut da alles anlegt? Irgendwie Scarlett Johansson, glaube ich.
Das kann gut sein.
Und die von Modern Family, die Kolumbianerin.
Das kann wir uns auch machen. So.
Er weiß, was läuft.
Er weiß halt, wie es läuft. Genau, zum Start, aber warum habe ich überhaupt mit ihm reden? Weil am 20. Mai kommt «The Mandalorian and Grogu» raus, der erste Kinofilm seit 6 Jahren. Und wir werden dazu
das
auch...
Das stimmt nicht. Der erste Star Wars-Film seit 6 Jahren?
Yep.
Sind die nicht verpflichtet, pro Jahr 3 zu bringen?
Nein, nur 3 Serien. Kein
das finde ich jetzt auch sehr erstaunlich.
Der letzte Film war «The Rise of Skywalker» im Jahr 2019. Seitdem haben wir keinen einzigen Star Wars-Film im Kino mehr gesehen. Nur noch Serien an Gogo, aber kein Film. Und er ist jetzt der, der Star Wars zuerst quasi ins Streaming gebracht hat. Und jetzt bringt
hast du «The Rise of Skywalker» nach Solo gesehen?
Ja. Das war der letzte. Das ist wirklich der Solo ist irgendwo zwischen. Ich weiß nicht mehr, ob es vor oder nach der Last Jedi war.
Scheiße, okay.
Aber der ist relativ. Ja, also es ist wirklich krass. Und wir dürfen zum Start auch 2 Goodie-Bags verlosen. Ich will nachher noch gerade sagen, wie genau mitmachen und so. Aber das Spannende war ja eigentlich wirklich das Interview selber mit ihm.
Wo er gefunden hat, du bist schon ein bisschen Nerd mit deinem Hintergrund.
Er hat gefunden, ich bin...
Nein, er hat gesagt, er mag deinen Hintergrund, weil er so voller Star Wars Sache
ist. Es ist so super. Also wir haben schon mal super angefangen. Also zuerst einmal, vielleicht das Setting muss man sich vorstellen. Ich meine, ich habe mit ihm ein Interview gemacht, das heisst, ich habe natürlich mit ihm virtuell geredet. Und wenn man das macht, das Setting kann man sich vorstellen, wie so eine Mischung aus Bewerbungsgespräch und Speed-Dating für Filmjournalisten. Weil ich hocke natürlich da vor dem PC, so wie ich jetzt im Podcast bin und rede über die Kamera rein mit ihm. Zuerst bist du quasi wie bei so einem Disco, wie bei einer Art Bewerbungsgespräch. Du bist im Forum mit den Organisatoren, die einem nochmal die Regeln erklären, sagen, du hast 7 Minuten Zeit, die und die Fragen solltest du bitte nicht stellen. Das ist dann irgendwie Spoiler-Territorium oder bitte nicht in die Richtung gehen. Und wir werden dir dann sagen im Chat, wenn deine Zeit zu Ende ist, du hast noch eine Frage, du hast noch 2 Fragen, machen wir jetzt bitte Schluss, die letzte Frage. Dann sagst du, okay, ist alles gut, gebongt. Also gut. Deine Zeit kommt jetzt, du wirst übergeschoben, tack. Dann wirst du übergeschoben in einen anderen Raum, hast deine 7 Minuten, sobald du durch bist, tack, wirst du wieder rausgeschossen.
Wurde durchgetaktet. Aber findest du das angenehmer? Ich habe so eine Interviewsituation noch nie gehabt. Ich habe nur In-Person-Interviews gehabt bis jetzt. Aber stell mir das schrecklich vor.
Es ist so virtuell. Eben, wie gesagt, es kommt sehr auf die Person drauf an. Also ich stelle es mir für sie deutlich schlimmer vor, weil die hocken da mit dem Backdrop hinter dran, mit irgendeinem Plakat. Die schauen wahrscheinlich in einen Monitor rein und haben wirklich durchgetaktet, einen Journalist nach dem anderen, der immer die gleichen Fragen stellt.
Für dich ist es schnell vorbei.
Ja, und 7 Minuten sind auch wirklich schnell für den einzelnen Journalist. Für ihn ist das irgendwie keine Ahnung, wie lange der das macht. 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Der hockt in Berlin irgendwo und muss dort sich dann eine Frage stellen. Armes hier. Aber irgendwie bei mir, also eben 7 Minuten hätte ich gehabt, es sind nachher 11 Minuten geworden.
Der
Chat unten dran von Disney, weißt du, es ist so geil. Du bist, einerseits hast du deine Fragen, die du dir ausgedacht hast, gleichzeitig musst du ihm zuhören, was er sagt, weil vielleicht sagt er etwas Spannendes, wo du sollst nachhaken, aber gleichzeitig musst du auch hören, vielleicht beantwortet er dir schon eine Frage, dann musst du allenfalls eine andere Frage stellen und gleichzeitig musst du noch einen Chat lesen, der sagt, jetzt hast du das, jetzt hast du
Shut up, Nerd! Shut up, Nerd!
Oh mein Gott, ja. Und im Chat war tatsächlich gewesen, Luca, one last question. Smiley. Luca, one question. Ausrufezeichen.
Und ein angry face.
Die sind immer hässiger geworden und ich habe gar nicht Fragen gestellt. Er hat einfach nicht aufgehört zu reden.
Das ist das Mühsamste. Wenn du einfach so eine unscheinbare kleine Frage stellst, oder? Und dann bekommst du 5 Minuten antworten. Fuck!
Ja, du bist so alt, ich bin ohne Punkt.
Du kannst nicht abwürgen, oder? Weil
was soll ich? Ich bin der Luca, der scheiß LF aus SB, aus der Schweiz und das ist John fucking Favreau. Sag doch nicht Mr. Favreau, please shut the fuck up.
In dem Fall ist es gut für dich.
Nein, ich lade natürlich an Schwätzen und ich habe natürlich hohe Freude gehabt. Und das Interview hat schon super gestartet, weil das Erste, was er gesagt hat, ist, hey, dein Hintergrund ist ja super geil, was du da alles hast, oder? Für die, die den Podcast nur hören, ich habe im Hintergrund halt mega viel Star Wars Merch und Shit. Und ich habe gesagt, ja, das hast du meine ganze Wohnung gesehen, ich sehe alles so aus. Er hat gesagt, das hast du nicht nur für mich gemacht und so. Oder?
Und für den 4. Mai.
Nicht nur für den 4. Mai. Ah, ja. Also, bei mir ist jeden Tag 4. Mai. May the 4th halt auf Englisch.
Einfach bei den Milan-Bildern hat er gefunden, er ist halt Juve-Fan, oder?
Das hat er. Oder Inter. Nein, es ist, also er hat auf mich schon wirklich mega, mega sympathisch gewirkt und ich will das ganze Interview werde ich nächste Woche im Verlauf der nächsten Woche veröffentlichen. Vielleicht so 1-2 Snippets, die ich spannend gefunden habe. Ich habe natürlich angefangen mit den ersten Reaktionen zum Teaser, der letzten September rausgekommen ist, wo auch ich einen Artikel geschrieben habe und gesagt habe, so richtig Hype bin ich jetzt noch nicht. Für mich sieht das alles eher aus wie eine sehr teure Serie-Episode und gar nicht wie ein Star Wars-Kinofilm.
War schon mal best so.
Ja, also ich habe es natürlich nicht so. Ich habe es natürlich nicht so. Und ich habe natürlich sehr diplomatisch gesagt, ja, Reaktionen nicht ich habe gefunden. Das Internet hat ja ein bisschen so gefunden, so, ja, es sieht ein bisschen aus wie eine teure Episode, nicht wie ein Kinofilm. Und was er mit so einem Feedback macht, beziehungsweise ob er sich schon während dem Dreh Gedanken macht, wie bringe ich jetzt die Serie-Optik, wo der Mandalorian ja irgendwo auch ausmacht, auf eine Kinoleinwand. Und er hat dort dann auch ein bisschen ausweichend eher gesagt, ja, gell, du bist halt in einem Tunnel drin, du tust so viel Energie über Monate hinweg in ein Projekt reinstecken und versuchst wirklich einfach das bestmögliche Produkt zu machen. Und am Ende hast du einfach immer die schlechteste Karte im Haus. Du bringst es raus und die Leute werden darüber urteilen und du kannst nur hoffen, dass sie es cool werden finden. Das ist alles, was du willst. Und können nicht kontrollieren, wie es die Leute dann genau werden aufnehmen. Aber sein Ziel sei es halt wirklich, er hat gesagt, sind wir wieder beim Koch. Es ist wie wenn er als Koch ein Menü kocht und hofft, dass die Leute das gerne haben. Und wenn natürlich dann die Hälfte liegen gelassen wird, dann ist er ein bisschen traurig, dass es ihm nicht gelungen ist. Wie gesagt, das war jetzt eine ausweichende Antwort gewesen, aber Geld ja, ist dort zum Film vermarkten. Wir sind da nicht irgendwie in einem keine Ahnung, Deep Dive Interview. Das andere, was ich noch spannend gefunden habe, um ihn zu fragen, war Mandalorian, wo es damals gestartet ist, die erste Staffel ist für Star Wars Verhältnis eigentlich eine radikal klein erzählte Geschichte gewesen. Also unbekannte Charaktere, kein galaktischer Krieg, kein Skywalkers, nichts, sondern wirklich einfach ein Kopfgeldjäger in einer, so einer sehr abgeschotteten Ecke von der Galaxis. Und genau das hat die Leute so cool gefunden. Und mit jeder Staffel ist es dann immer grösser und grösser geworden, sind neue Charaktere dazugekommen, Ahsoka, Thrawn, Pipapo, der Boba Fett und so. Und ob das nicht ein bisschen irgendwie ein Fall ist, dass man da reintappt, dass es immer alles grösser und grösser wird und am Schluss hat man sich, verliert man sich irgendwie ein bisschen dem Ganzen. Und dort ist er dann ein bisschen ehrlicher, also ein bisschen transparenter und hat gesagt, ja, es ist tatsächlich so, wenn man so Geschichten erzählt, das ist einmal wie beim Gärtnern, man macht und tut und findet nochmal eine Blume und nochmal etwas und es wird alles immer grösser und schöner und komplexer und irgendwann mal merkt man, jetzt ist es dann doch irgendwie wieder zu viel und dann muss man halt wieder alles ein bisschen zurückstutzen und ein bisschen zurückschneiden und wieder sich ein bisschen zum Kern von der Sache zurückarbeiten und der Film sagt für ihn ein bisschen die Chance, genau das zu machen, wieder ein bisschen zurückzuschalten, wieder ein bisschen mehr so sich auf Din Djarin und Grogu zu fokussieren. Die Serie war damals für viele Leute quasi auch ein Einstiegspunkt gewesen für Star Wars, hat er gefunden. Leute, die vorher noch nie einen Star Wars-Film gesehen haben, haben die Serie angeschaut und für sie war das quasi so der Einstiegspunkt gewesen. Und er hofft, der Film ist wieder ein bisschen das Gleiche, auch jetzt, dass es wieder ein bisschen das Gleiche sein kann. Also, dass die Leute nicht die Serie gesehen haben, um daraus zu kommen und dass der Film vielleicht auch wieder ein bisschen so ein Einstiegspunkt kann sein kann. Ja, genau, das sind so die zwei Sachen, die ich mal ein bisschen vorwegnehme. Eben, der ganze Rest, wir haben natürlich 11 Minuten geplaudert. Es kommt dann alles nächste Woche raus. Aber ja, so ein bisschen als Snippet für euch, was wir dort ein bisschen geplaudert cool. haben.
Und eben genau, jetzt hast du etwas verlosen, oder?
Richtig, ich habe zwei Goodie-Bags gefüllt mit ein paar, zwei, drei Kleinigkeiten und vor allem ein Ticket für die Fantasy Basel, die grösste Comic-Con von der Schweiz sozusagen. Die findet ja nächste Woche statt, vom 14. Bis 16. Mai, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ja, immer Ruffert.
Ja, genau, genau. Also schreibt einfach ein E-Mail. Phil, wie ist das nochmal?
Podcast@digitech.ch. Ich habe mir selber letztes Jahr gesagt, dass unsere Dinge falsch doch, das müsste sein.
Podcast@digitech.
Ja, weil du hast gesagt, letztes Mal Digitech Galaxus muss, weil Digitech nicht mehr funktioniert. Aber in dem Fall.
Dann schreibe es lieber an podcast@digitechgalaxus.ch. Ich tue den Link aus unseren Show Notes. Ich tue den Link den richtigen Link in die Show Notes. Hey, letztes Mal sind ganz viele Mails gekommen. Also es muss irgendwas gestimmt haben.
Oh, super, super. Also podcast@digitechgalaxus.ch.
Luca, was ist in den Goodie Bags drin?
Ich wollte es nicht verraten, weil
Ich bin auch so neugierig.
Dann weiss ich nicht, ob ich mich bewerben oder nicht.
Ich habe es gerade da in meiner
Hand. Ein lebendiger Grogu.
Aber ich zeige es nicht in der Kamera. Ja,
genau. Das ist jetzt noch fieser, wenn du sogar in den Händen hast. Come on.
Nein, es sind...
Aber Star Wars-Stuff in dem Fall.
Star Wars-Stuff.
Star Trek.
Nein.
Ja, natürlich Fantasy Basel finde ich auch irgendwie. Also ja, also... Hat ja irgendetwas mit dem Zusammenhang.
Ja.
Damals hängt auch mit der Fantasy Basel zusammen.
Ja, gut, ja.
Absolut. Also, die sind ja auch immer dort, wie heisst die 501. Einer der grössten Cosplay-Vereine der Schweiz, die extrem coole Sachen machen. Ja. Nein, es sind natürlich alles Mandalorian und Grogu-Sachen und das Ticket, je ein Ticket. Also, ich tue zwei Bags verlosen für zwei Personen mit je einem Ticket drin.
Top.
Hey, wir müssen einfach irgendwie im Betreff The Way, This is the Way. Oder so.
Wir brauchen eine Frist, weil du musst...
Bis am Sonntag, am Montag, tue ich dann verschicken. Schicke also am besten auch gerade eure Adresse mit, damit es noch rechtzeitig langt.
Also 10. Mai.
Genau.
Ich schreibe alles in die Show Notes rein, frisch, und dass ihr die Adresse reinschreiben solltet, dann wisst ihr das alles. Hey, da kommt mir im Fall Sinn, genau, du hast schon bei dem ziemlich abgenerdet oder so, was haben wir? Fangirl.
Fangirl.
Bei wem würden die anderen Fangirlen? Wenn ihr könnt euch jemanden aussuchen, was wäre bei euch der. Könnt ihr so einen Interviewpartner aussuchen? Was wäre bei euch der.
Miyamoto. Das wäre so.
Ich kann gerade sagen. Also
so der
Nintendo-Gründer, oder?
Ach so. Nein, Gründer nicht. Nintendo gibt es ja seit 18. 89 oder so irgendetwas. Die haben ganz verrückte
Filmgeschichte. Stimmt.
Aber
er ist Vater alt, von, aber so alt noch nicht.
Ja. Vater von Mario, Zelda und allem, was sonst noch bei Nintendo immer noch nach über 40 Jahren top aktuell ist, das wäre schon ein Highlight.
Also bei mir wäre es ein mega fester Youngblood. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja, ja.
Der Sänger.
Ach, ja.
Ich würde sterben, wenn der vor mir steht.
aber ich meine, der kennt man gefühlt seit 2 Jahren fängst, oder nicht?
Ja, ich glaube, die meisten kennen den wirklich noch nicht so lange.
Aber der vorher, wie lange macht der schon Musik? Bekannt.
Der macht schon immer Musik.
Ja, aber
der ist beim Ossi aufgewachsen, bitte.
Phil ist nicht zufrieden mit deiner Antwort.
Ja, genau. Nein, also, mich überrascht, weil ich habe wirklich das Gefühl, der ist, genau, bin ich zu alt für den. Aber ich kenne den seit 2 Jahren, genau. Und was heißt mit Ossi aufgewachsen? In seiner Reality-TV-Show?
Der Ossi Osbourne hat ihn schon gefühlt adoptiert, wo noch klein war.
Macht aber komplett andere Musik.
Nein, nicht.
Wie der Youngblood, wie der Ossi, also komm.
Er hat sogar vom Ossi Lieder gecovert.
Ja, gut, aber sonst sind sie nie so, boah, ich weiß gar nicht, wie man die beschreibt. Ja, nein, aber Ossi Osbourne, 80er Jahre Metal und er macht...
er macht schon auch Metal, aber nicht so krass. Es ist schon nicht so psychopathisch wie der Ossi.
Einfach, ja, ist mir zwickt die Parallel, ist mir noch nicht aufgefallen. Muss ich mal wieder reinlassen. Okay, Samuel, wer ist es bei dir?
Also wenn es so Serie, Film ist, dann
egal, Vince Gilligan.
Irgendein
berühmter Mensch.
Steve Wozniak.
Mit dem habe ich schon mal
reden. Der ist sicher lustig zum Reden.
Der ist ein cooler Dude, ja.
Den habe ich mal getroffen, das war in Zürich mal. Der ist ja manchmal in Zürich, weißt du, an diesen, so ein Digital-Ding und so.
Ja, ja, der ist überall so, an den Foren und so, ja.
Da habe ich sogar ein Foto von dem. Der war wirklich ein sympathischer gewesen, ja.
Gell?
Cool.
Und auch bei dir, Phil?
Ja, gell, ich kann auch eine Frage.
Ich weiß gar nicht. Ich fäng
ja, was? Ich weiß gar nicht.
Ja, es geht halt zu viel. Aber ich glaube...
Der Tim Schafer, wo der ich mal die... Gamescom getroffen
habe. Von der Game-Welt... Aber von der Game-Welt wäre es schon der. Doch, das ist eine Legende. aber sonst wäre es... Ja. Der Zach de la Rocha, oder Rocha, ich weiß gar nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, der Sänger von Rage Against the Machine. Und den würde ich schon gerne mal pläudern. Mich wundern eh.
Aber Youngblood ist nicht okay. Ja, ja.
Hey, also können wir bitte Rage nicht mit Youngblood vergleichen? Das,
Ich bin enttäuscht, dass niemand den Pedro Pascal erwähnt hat.
Sehr oh, enttäuscht. Der Pedro! Nein, ich glaube, ich breche kein Wort raus. Oh
ja,
mein Gott.
Ich auch nicht.
Pedro. Einfach so 10 Minuten lang anstarren.
Ja. Hey, also komm, jetzt sind wir, genau, sind wir sehr abgeschweift. aber das mit denen würden wir gerne schwätzen. Können wir die irgendwie. Ich habe das PR, das zulässt, bitte in den Weg leiten und dann kann Rage Against the Machine wieder auf die Tour gehen und mich bitte einladen. Also, komm, wir fangen jetzt an mit den News.
News aus der Tech-Welt.
Wir fangen an mit GameStop. Die Firma, die ich gefühlt auch schon vor x Jahren das Gefühl hatte, die ist jetzt tot. Aber irgendwie bleibt sie weiterhin am Leben. Und auch wenn es jetzt nicht finanziell super, super geht, wie vielleicht auch schon, hindert sie das nicht daran, ein Milliardenangebot zu machen für eBay ausgerechnet. Was ist da dahinter? Und vor allem, wie wollen sie das finanzieren, Samuel?
Das ist eine gute Frage. Da kommen wir nachher dazu. Genau, also GameStop hat einfach auf der Webseite mal bekannt gegeben, dass es gerne eBay kaufen würde. eBay hat man dem halt auch aus der Presse erfahren. Also das ist so.
Schon geil.
Das ist halt so ein Versuch zu so einem Leveraged Buyout, heisst das. Also eine findliche Übernahme mit ganz viel Hebel dahinter. Und der Pitch von GameStop ist grundsätzlich, dass sie haben 1600 Retail-Filialen und sie haben sich in letzter Zeit so ein bisschen auf Collectibles und Resale so ein bisschen spezialisiert.
1600 in den USA? Oder?
Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob das weltweit in den USA ist.
Ich habe gemeint, weltweit, sagen sie so viel, was sie eingestellt haben. Ja, irgendwie, wie viele in der Schweiz hat es auch noch irgendwie doch einige gehabt, die auch eingestellt haben? Mhm. Weiss nicht mehr auswendig.
Genau, und sie sagen halt, es hat eine grosse Überschneidung, so ihre Geschäftsfelder mit eBay und dann können wir da Synergien nutzen und überhaupt. Und der CEO von GameStop, das ist der Ryan Cohen, der ist, glaube ich, seit 2023 ist der CEO. Mhm. Und der sagt halt auch, ja, man könnte ganz viel Geld sparen bei eBay und das ist halt im Moment total schlecht gemanagt und das Unternehmen ist eigentlich viel mehr wert, als es momentan eingepreist ist und er würde jetzt das Potenzial ausschöpfen, wenn er der Chef dort wird. So, das ist der Pitch. Und das kleine Problem ist einfach, dass niemand so richtig weiss, woher sie das Geld nehmen wollen, weil GameStop hat eine Marktkapitalisierung von etwa 11 Milliarden US-Dollar und eBay im Moment, glaube ich, weiß gar nicht, irgendetwas über 40, also etwa viermal so viel. Und das Angebot ist ja immer so, wenn du ein Angebot machst für eine Firma, dann musst du ein bisschen mehr zahlen, als es im Moment wert ist, sonst ist es nicht interessant. Also sie dann da 20% Aufschlag noch drauf und das Angebot ist über 56 Milliarden US-Dollar. So, jetzt kannst du mal rechnen, oder? Das ist etwa fünfmal so viel, wie GameStop im Moment wert ist, insgesamt als Firma. Und ihre Erklärung ist, sie bietet das in der Hälfte Cash und in der Hälfte in Aktien. So, jetzt, wie soll das funktionieren? Also sie haben auf ihrer Bilanz haben sie 9 Milliarden Cash anscheinend. Das kannst du mal sagen, okay, das können wir zahlen. Und dann haben sie noch so einen Highly Confident Letter of Intent von einer Bank, wo sagt, dass die Bank sehr, was heisst confident?
Zuversichtlich, oder?
Sehr zuversichtlich ist, dass sie 20 Milliarden stellen für den Deal. Und das gibt dann zusammen schon mal 29 Milliarden, oder, wo sie wirklich in Anführungszeichen Cash haben. Die 20 Milliarden sind natürlich dann Schulden, wo auch irgendwie Zinsen drauf sind und so. Aber okay. Und ihre Aktie, ihre Marktkapitalisierung, die ist im Moment ja 11 Milliarden. Das kannst du jetzt, könntest du es noch drauf rechnen, so wenn du ganz optimistisch bist, wobei ja eigentlich in diesen 11 Milliarden sind die 9 Milliarden, die auf der Bilanz sind, ja auch schon im Begriff, also ein bisschen doppelt gemoppelt. Aber gut, das lassen wir mal so gelten. Und dann sind es irgendwo 40 Milliarden insgesamt. Und jetzt ist halt die Frage, ja, wo kommen jetzt die letzten 16 Milliarden noch her? Oder eigentlich eben, wenn die Doppelung noch ausrechnest, 20, ja. Wo kommen die letzten 27 Milliarden eigentlich noch her? Der CEO, der Ryan Cohen, ist vor am Montag oder so, ist dann auch zu einem Interview gegangen, auf CNBC, oh. Haben sie ihn eingeladen, das ist ein Finanzsender, US-Sender. Und dort hat der Andrew Ross Sorkin, das ist so ein Finanzjournalist, und das ist wirklich ein ganz netter Typ, also der stellt immer Fragen sehr höflich, ist sehr hat ihn das auch gefragt. Und ich glaube, wir könnten das jetzt mal einspielen. Ja. Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Ja.
Well, I think we could start with the idea that the market cap of GameStop is, call it, $11 billion. You have $9 billion on your balance sheet. Arguably, if you're providing effectively all of your stock, and then the cash that gets you to 20, you have this letter from TD, that's another 20. We're now at 40, but we're still off by, call it, 16. And the 20, as far as I understand, while it's considered a highly confident letter, meaning TD saying they're highly confident that they would provide the financing, it's not locked financing.
Yeah, we'll see what happens.
I hear you. I understand that. I'm just trying to understand where the rest of the money would come from.
It's half cash, half stock.
I hear you. I'm just saying that math doesn't get you to the price that you're offering.
So, Brian, that's a pretty straightforward question. I don't get it. Like, where's the rest of the money coming from? Andrew laid it out pretty clearly.
I don't understand your question. We're offering half cash, half stock, and we have the ability to issue stock in order to get the deal done.
Okay.
But the full
Ey, was ist das für ein Trottel?
Full details are on the website.
Wieso tönt der so wie der Jesse Pinkman?
Das ist sehr gut. Bitch.
Science, ja. Bitch.
Er sieht auch ähnlich aus. Und behandelt sich auch ähnlich. Passiv aggressiv. Also es ist so unangenehm. Es sind 16 Minuten Interview, wenn ihr mal Zeit habt. Das findet ihr da, also GameStop, CNBC-Interview findet ihr das auf YouTube. Und es ist wirklich so unangenehm. Und ich glaube, der Plan ist halt so ein bisschen, GameStop ist ja ein Meme-Stock gewesen oder immer noch. wenn wir das irgendwie verpasst haben oder es ist mal vor dem Abgrund gestanden, das ganze Unternehmen, und dann haben so die Reddit-Investoren, und das sind wirklich nur Männer, darum brauche ich ja das Wort, haben das dann aufgeboten wieder mit dem Hintergedanken, wir zeigen jetzt den grossen institutionellen Investoren, wo die Firma geschortet haben, also wo auf ihren Konkurs gewettet haben, sozusagen. Und wir wischen dann jetzt eins aus, und das hat also so halb funktioniert. Und die Firma gibt es jetzt immer noch, oder die hat dann überlebt. Und eben der Ryan Cohen, der das Unternehmen dann übernommen hat, der ist auch, also er ist der CEO, er ist der Chairman vom Board, also der Verwaltungsratspräsident sozusagen, und ist, glaube ich, auch der grösste Shareholder. Also er hat so eine Dreierrolle. Und er hat tatsächlich das aus der gröbsten Misere geführt. Ist jetzt aber darum kein Goldgrube. Es ist immer noch ein Meme-Stock, würde ich sagen. Er selber ist auch nicht ganz unerfolgreich. Also er hat ein anderes Unternehmen mal aufgebaut. Chewy, das ist, glaube ich, die verkaufen so Haustier-Spielzeug.
Hm. Passender Name, ja.
Chewy, oder? Genau. Jö, oder? So, also das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also der ist jetzt nicht ein völliger Honk. Aber er scheint halt ein bisschen grösser wahnsinnig geworden zu sein. Und du merkst halt auch in dem Interview, oder er hat auch einen totalen Groll gegen die klassischen Finanzmedien, weil die haben natürlich in dieser Meme-Stock-Phase haben die ihn natürlich auseinandergenommen und was das soll und das ist überhaupt nicht dahinter und so.
Gut, die meisten Leute, muss man auch sagen, gibt ja Dokus und so dazu, die haben schon das Geld verloren. Also schon nicht so...
Natürlich! Natürlich! Eben, es ist... Da komme ich noch dazu. Es ist eine absolute Abzocke, das ganze System. Und er spielt halt hauptsächlich auf die Leute, die das geil finden. Oder auf die Reddit-Trader. Das ist da R Wall Street Bets. Das ist so ein Reddit-Forum. Und es hat da so eine grosse Überlappung mit so ein bisschen Manosphere. Oh, du siehst das so. Der kommt halt auch mit der Lederjacke und ist so der Tough Guy. Und wir wischen jetzt den grossen Eis aus und so. Und eben in der Realität ist es halt einfach immer noch. Es ist einfach Glücksspiel und es ist Insider-Abzocke. Und am Schluss, die meisten kleinen Investoren, die verlieren einfach ihr Geld, weil da werden irgendwelche Stocks aufgehypt von Leuten, die selber halt das gekauft haben und dann nachher wird da der Teppich weggezogen und dann kalt es wieder in sich zusammen. Und alle, die es halt im Hype irgendwo teuer gekauft haben, die haben ganz viel Geld verloren. Und die, die das Ganze angezettelt haben, die haben es schon lange wieder verkauft, haben fette Gewinn gemacht, ole ole. Also es ist wirklich, macht das nie. Einfach bitte Finger weg von Meme-Stocks, immer. es ist ein Glücksspiel. Und es ist jetzt halt, oder was hat man sich gedacht bei dem? Es gibt zwei Möglichkeiten, um man sich so überlegen kann. Das erste ist, er hat gedacht, dass die Ankündigung wirklich so viel Hype auslöst, weil der ist sich das ein bisschen gewöhnt, dass er irgendetwas auf Twitter posten kann, wie er auf einem Stuhl vorne sitzt und dann geht die GameStop-Aktie 10% auf. Und er hat irgendwie gedacht, okay, das löst so viel Hype aus, dass die GameStop-Aktie dermaßen durch die Decke geht, dass nachher der Stock-Value, also die Marktkapitalisierung, tatsächlich so viel wert wäre, dass er sie könnte als Collateral, also als Sicherheit brauchen, zum eBay kaufen. Das ist so die eine Strategie. Und theoretisch, beim momentanen Aktienkurs, das ist ja das, was man sich so umdruckst hat im Interview, müsste GameStop neue Aktien ausgeben, um das Kapital reinzuholen. Und wenn du das machst und aber die Marktkapitalisierung nicht gross steigt, dann verwässerst du halt die momentanen Aktien. Und alle, die jetzt GameStop-Aktien haben, die hocken dann auf einem riesen Haufen wertlosen Scheiß, auf Deutsch gesagt. Oder? Also... das funktioniert halt alles so richtig und das ist komplett in die Hose gegangen, wenn das seine Absicht war, weil die GameStop-Aktie ist sogar gefallen nach dem Interview.
Ja, mit so einem Interview.
Ja, gell, also.
Ja, eben. Oder er hat halt, das Problem ist halt, er hat so auf die Leute gespielt und er ist natürlich, ich meine, er ist jetzt da wieder der Messias und auf Reddit und so wird er total gefeiert, weil jetzt CNBC zeigt, der den Aspipe ist und fuck them und so. Aber die sind halt einfach nicht relevant. Weil,
ich kann mir sagen, denen hast du doch auch kein Geld.
Ja, die haben schon Geld, aber die was wirklich bräuchte, wären halt so institutionelle Investoren, ja. So Vanguard, BlackRock und so die Leute. Und denen, ich meine, die juckt das halt alles nicht. Die sagen einfach, ja, okay, also was willst du jetzt genau? Was ist der Plan? Und das hat halt null übergebracht. Und darum, ich meine, am Schluss müsste ja eBay, respektive die Aktionäre von eBay, müssen dem ja zustimmen, dem Deal. Und das wird nie im Leben passieren. Weil das Problem ist, sie kommen, selbst wenn das alles so durchgeht, bekommen sie zur Hälfte Cash, okay, aber zur anderen Hälfte bekommen sie Aktien aus dem neuen Unternehmen. Und das neue Unternehmen wäre schon dermaßen verschuldet, weil sie haben ja den Kredit müssen aufnehmen und so. Das ist völlig... Um das wieder reinzuholen, das wäre so eine hohe Bewertung, das ist echt völlig unrealistisch.
Eben genau, sie würden nur profitieren, wenn nachher das wirklich würde ein super erfolgreiches Unternehmen werden.
Exakt.
Und genau, die Chancen dafür sind einfach nicht sehr aussichtsreich, vor allem eben auch, weil GameStop irgendwie, eben, hätte sie jetzt können es vor einem Bankrott retten, aber...
Richtig, ja. Richtig. Und es ist so, weißt du, wenn jetzt ein Elon Musk das gemacht hätte, dann hätte das können funktionieren, weil er einfach so... keine Ahnung.
Das ist ein Teil von der Regierung.
So Kult, oder? Ja, so Kultanhänger hat, dass das halt manchmal hat, funktioniert. Ja. Aber das Problem ist halt, es ist nicht Elon Musk, es ist halt der Ryan Cohen. Und der hat halt
so
einfach
der
nicht...
So der Temo Elon.
Ja, genau. Etwas so.
Der andere ist eigentlich schon der Wish. Weiss nicht was.
Ja, also, gut. Und das ist die eine Möglichkeit. Und die andere, vielleicht ein bisschen realistischere Möglichkeit ist, dass es... dass es einfach wie weitere Abzocke ist von Retail-Investoren, dass er einfach gesagt hat, hey, wir haben schon 5% Anteil an eBay, das habe ich vergessen zu sagen vorher, also sie haben schon 5% von den eBay-Aktien zusammengekauft, einerseits durch wirkliche Aktien und andererseits durch Derivate, also durch so Call-Optionen, einfach so synthetische Finanzprodukte, die dann steigen, wenn der Aktienkurs auch steigt, oder? Und durch das Angebot, einfach allein schon... oder dass sie es publiziert haben, ist tatsächlich die eBay-Aktie auch gestiegen, ich glaube, etwa 8% auf dem Höhepunkt. Weil halt klar, oder wenn bekannt wird, es gibt ein Angebot, wo 20% mehr wert ist als im Moment die Kapitalisierung, dann steigt die Aktie grundsätzlich mal, wenn das irgendwie so ein bisschen realistisch angesehen wird. Gut, jetzt ist die eBay-Aktie gestiegen um 8% und jetzt kann es natürlich sein, dass er halt dann einfach gesagt hat auf dem Höhepunkt, ah super, jetzt cashen wir das aus, verkaufen unsere Derivate, haben fetten Gewinn gemacht. Und ist uns doch egal, ob der Deal dann platzt oder nicht. Und das Ganze, dass es schon passiert ist, und der schwarze Peter, das hören wir heute nicht mehr, Entschuldigung. ja, die wir es nachsehen haben, sind jetzt natürlich die, die das geglaubt haben und die auf dem Höhepunkt für, ich glaube, $180 eBay-Aktien gekauft haben. Und jetzt ist der Kurs natürlich seither schon wieder abgesackt und die haben jetzt wieder den Verlust. Also es ist am Schluss ist es einfach wieder ein Meme-Stock gewesen und einfach die kleinen Investoren haben ihn verloren. Die Insider haben gewonnen, alles wie gehabt. Ich wiederhole es nochmal, Finger weg von fucking Meme-Stock, bitte.
Ich finde es lustig, dass du so emotionally invested bist, hast du mal viel Geld verloren.
Ja, das klingt persönlich betroffen.
Absolut nie. Aber es regt mich wirklich aus. Es ist so der Grift.
Aber ich finde das auch. Das ist einfach etwas, was nicht muss existieren. Es ist einfach, es profitiert, die Menschheit profitiert nicht davon. Es ist einfach nur schlecht. Einfach ein paar Reiche können Geld mitmachen und vielleicht mal ein paar Glückliche, sonst wo irgendwie klar, investiert. Ja. Aber grundsätzlich ist das einfach ein Scheiß.
Also es ist ein dünnhaarendes Casino.
Yeah.
Mhm. Mehr nicht. Genau wie die ganzen Prediction Markets, die jetzt da so aufkommen, so Kalschi und so. Also das ist alles... Du kannst wirklich, du kannst auch ins Casino gehen und dein Geld auf Rot setzen. Es kommt aufs exakt Gleiche. Ja, exakt das Gleiche.
Rot-Weiß, das Leben lang.
Oh Gott!
So Nintendo, oder?
Ja, natürlich. Oh, yeah. Genau. Zuerst gehen wir aber zu Grün-Weiß, nämlich zu Xbox. Dort gibt es ja auch wieder Neuigkeiten, momentan wöchentlich. Und genau, die hat einen Co-Pilot verabschiedet, Tommy.
Ja, hast du gewusst, dass es Co-Pilot für Xbox hat gegeben überhaupt?
Ja, das ist. Dann kann ich deine Games irgendwie. Dann gibt es dir. Tipps?
Ja, genau. Es ist letztes März angekündigt worden. Mega gross ist es angekündigt worden. Und es ist so ein bisschen Abriss als eine Revolution, die den Leuten so helfen, besser zu spielen und so. Also die Idee war, dass es wirklich so einen Co-Pilot, also einen KI-Assistent für Xbox gibt, sowohl auf PC, Mobile und Konsolen. Und die Idee wäre, dass du den Co-Pilot jederzeit kannst fragen, wenn du irgendwelche Fragen zum Spiel hast, zum Beispiel in Minecraft, wie kann ich das und das zusammen basteln. Und dann hat er den Kopf gehalten, hey, für das brauchst du Holz, irgendeinen Stein oder so, und dann musst du das und das machen und das findest du dort. Oder der Kopf hat sich automatisch bei dir gemeldet und gesagt, hey, es sieht so aus, als kommst du hier nicht weiter, du hure Noob. So kannst du den Endgegner besiegen. So. Oder was ich zum Beispiel tatsächlich mal irgendeine hilfreiche Funktion gefunden hätte, wenn du irgendwie nach 3 Monaten mal wieder zu einem Spiel zurückkommst und keine Ahnung mehr hast, wo du bist und was du zu tun hast und wie die Steuerung funktioniert, dass dir so ein kurzes Intro geht und Zusammenfassung, hey, look, das hast du bis jetzt erlebt, die Steuerung geht so und so und los, viel Spass. So, auf Mobile und PC sind tatsächlich so erste Beta-Versionen gelauncht worden und dieses Jahr hat die eben Konsolen-Version bekommen und die neue Xbox-Chefin, die erst im Februar, glaube ich, angefangen hat, die Asha Sharma, die hat jetzt angekündigt, nein, das machen wir nicht mehr, wir streichen Copilot für Gaming komplett auf Konsolen und auf Mobile wird es so nach und nach zurückgefahren, weil es dort so in der Xbox-App anscheinend schon drin ist.
Da finde ich schon
ich speziell. Ich habe selber nie...
Also weil irgendwie Microsoft als Firma fährt in die AI schon immer noch komplett.
Ja.
Und das klingt jetzt auch hier nicht völlig absurd, oder? Und dass sie es jetzt in diesem Produkt rausnehmen, finde ich das noch eine spezielle Strategie.
Mega speziell. Ja. Vor allem, weil Asha Sharma kommt ja von Microsofts Core AI-Abteilung und die Abteilung ist sozusagen verantwortlich dafür, die legen so das Fundament für die ganze KI-Strategie, die Microsoft fährt und KI-Produktintegration. Das heisst, also jeder hat damit gerechnet, wo die zur neuen Chefin ernannt ist worden, dass natürlich jetzt so KI in sämtlichen Xbox-Produkten wird kommen, aber sie macht jetzt genau das Gegenteil. Sie hat schon, wo sie ihren Amtsantritt hatte, hat sie gesagt, hey, aber KI wird sicher unsere Zukunft beeinflussen, aber wir werden dann nach kurzfristiger Effizienz streben so, und unser Ökosystem mit seelenlosem KI-Schund überschwemmen, so hat sie es gesagt. So ein Spiel bleibt Kunst und das ist uns wichtig und so. Dann hat das natürlich niemand geglaubt, oder? Weil, ja, klar, du von Core AI kommst hier zu Xbox und sagst so etwas. Klar, sagst so etwas, dass die Leute nicht durchdrehen, aber am Ende des Tages wirst du KI überall reinbringen. Und jetzt sagt sie, auf das haben wir keinen Bock. Und ihre Argumentation ist einfach, hey, das ist nicht das, was die Leute wollen.
Aber das klingt so, gell? Weil dann würde ja wirklich bedeuten, dass offenbar wirklich ein bedeutender Teil von der Gamer und Gamerinnen einfach wirklich KI schlecht findet. Also frage mich schon, ob das wie so ein erster, was haben die, eine Steinsrolle bringt. Aber weißt du, wenn es jetzt hier bei der Gaming-Sphere so ist und eben das vielleicht auch außerhalb von dieser Sphäre kannst deuten, dass das vielleicht ein Trend ist, wo jetzt anfängt, dass die Leute halt vielleicht wirklich, also dass es nicht nur irgendwie die Vocal Minority ist, die gegen das motzt, sondern dass vielleicht wirklich ein bedeutender Teil der Leute einfach AI halt doch scheiße findet.
Hey, ja, wäre cool, wenn das so eine Signalwirkung hat. Hättet ihr so einen Co-Pilot? Hättet ihr das irgendwie cool gefunden, so einen Co-Pilot, wenn ihr am Gamen seid? Oder seht ihr irgendeinen Nutzen davon? Oder wäre das für euch komplett scheiß gewesen?
So wie du mir jetzt verkauft hast, am Schluss, mit eben, wenn ich lange wieder nicht das Game gespielt habe, so, habe ich jetzt auch noch einen recht guten Pitch gefunden.
Gell, also der Pitch selber hat nicht mal so schlecht getönt eigentlich. Der hat tatsächlich etwas getönt, wie so, das ist ein sinnvoller Einsatz.
Ja, genau, ja.
Das wäre jetzt einer von den wenigen sinnvollen Einsätzen, wo ich denke. Aber es gibt ja, also weißt du, es klingt auch ähnlich wie das, was schon bei Sony und PlayStation gibt, dass du, weißt du, wenn du den PS-Knopf drückst und dann siehst, wo du gerade bist im Level und du kannst dir anzeigen lassen, so die Lösung von diesem Level. Das habe ich teilweise auch bei Claire Obscure und so gesehen, der Boss-Taktik von diesem Boss.
Hast du es gebraucht?
Ja, teilweise schon.
Wirklich?
Das ist teilweise. Ja.
Ich habe das Gefühl, das ist so ein Feature, das wahrscheinlich irgendwann wieder verschwinden
wird, weil es niemand braucht. Ich bin ein Noob.
Manchmal würdest du halt auch einfach ein bisschen vorwärts kommen, wenn du nicht so viel zockst.
Ja, aber dort müssen sie es manuell machen eben.
Ja, genau. Und das wäre halt wirklich KI-basiert. Ja.
Ja, okay. Dann wäre es eine KI, wo die das... Dort ist ja manuell... Also es wäre eh besser, wenn es manuell... Aber ich weiß jetzt auch nicht,
und wer da genau... Ich glaube, das wäre tatsächlich auch in das Spiel eingebunden gewesen. Also dass KI wirklich weiss, was los ist im Spiel. Und nicht nur, wie es Video anschaut, sondern noch wie Zugriff hat auf die Inhalte des Spiels. Sie haben ein Beispiel gezeigt von Overwatch, dann, was sie angekündigt haben. Und Dann ist ein Spieler ist einfach aufs Übelste einfach immer und immer wieder gekillt worden. Und er hat gefragt, was ist passiert, wieso bin ich jetzt getötet worden? Und KI hat dann genau können sagen, hey, schau jetzt, du bist von hinten von einem Laser getroffen worden und gleichzeitig bist noch irgendwie, ist dein Schutzschild kaputt gegangen wegen dem und dem und so. Eben so, Grundsatz eigentlich schon noch spannend, aber...
Vielleicht hat es einfach nicht funktioniert. Vielleicht
ja, aber ich sagen, ja, genau. Es müsste ja, doch cool. eigentlich auch die Entwickler den Code freigeben und die ganzen Inhalte an eine KI. Und da ist so, wie ich als Künstler auch keinen Bock, dass okay, KI ja. auf mein ganzes Zeug Zugriff hat, weil die dann nachher kann reproduzieren. Und ich kann das mir gut stimmt. vorstellen, dass die ganzen Game-Entwickler finden, hey, nein, sorry, auf das haben wir keinen Bock, weil dann habt ihr nachher alles an Informationen von uns.
Vielleicht wäre es so einfach ein ja, logistischer Albtraum gewesen, dass irgendwie Konsistenz...
Mega fest. Ja. Und dann hat die Xbox gefunden, ja, fuck, es kooperiert gar niemand mit uns, ja, dann müssen wir es fast sein lassen.
Oder auch das teuer, je nachdem. Also,
weißt, oder das teuer, es ist natürlich auch ein mega Kostenaufwand.
Du brauchst super Rechenleistung im Jahr, um das, also wenn du das irgendwie echt Zeit willst, so Game-Inhalte die ganze Zeit analysieren.
Genau.
Und im Zug von dem, dass sie ja das Xbox-Abo jetzt wieder günstiger gemacht haben und wenn günstig behalten, nehmen wir jetzt mal an, wäre es vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn du jetzt da musst, noch eine teure KI finanzieren.
Und so ja. kannst du es als Marketing-Ding gut verkaufen. Kannst
sagen, genau, hey, ja, das war aber nur wenn die Leute auch mehr, also wenn sie auch bereit sind, zu ein paar Franken mehr zu zahlen,
für nein, das Feature. Nein, ich sage, jetzt, wo sie es rausnehmen, können sie das können gut sagen, verkaufen.
Wir haben da extra rausgenommen, ja, genau. wenn wir es nicht
ja, das macht, ja. Das macht die neue, die Charma macht das schon geschickt. Mhm. Seit sie ja. im Februar angefangen hat, hat sie wirklich so ein paar grosse Moves gemacht, wo wirklich so voll darauf ausgerichtet sind, dass so Xbox Hardcore Zielgruppe geil fängt. Sie hat im März, also ein paar Wochen nachdem sie angefangen hat, hat sie die neue Konsole angekündigt, also das Project Helix, wo so eine PC-Konsole-Hybrid soll sein. Sie hat die This is an Xbox-Kampagne gestoppt. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, das war letztes Jahr, hat Microsoft irgendwie gefunden, wir wollen jetzt noch mehr weg von Konsolen gehen und alles ist eine Xbox. Ist weil draußen. Überall kannst du Xbox-Games spielen. Ja. Mhm. Und da hat sie gefunden, nö, das ist nicht Xbox, das passt nicht zu uns, das stoppen wir jetzt, damit wir so also, hey, das nie passiert. Microsoft Gaming, die Abteilung heisst jetzt Xbox intern.
Nein, das ist verfügst. Aber an die neue Konsole, dass die wieder
ja,
so
ja,
offen
aber das
wird.
Ist halt einfach gleich. Ja, ja. Die Leute haben es geil gefunden, die Xbox-Fans. Ah, ja, oh, geil, ja, das macht sie für uns. Also, das ist,
aber ich glaube, die Ding kommt jetzt nicht mehr. Da glaube ich jetzt gerade nicht mehr wirklich. Die
Project Helix?
Ja, weißt du, dass sie so kommt, dass du Steam installieren und so. Aha. Das glaub, kannst du jetzt wieder vergessen.
Ne? Weiß nicht, ja. Das
sehe ich jetzt gerade irgendwie wieder nicht mehr.
Und genau, der Preis für Game Pass, das haben wir schon vorhin ja. gesagt, der hat sie auch gesenkt und Call of Duty aus dem Abo gekriegt. Und sie hat auch schon in Interviews andeuten, dass sie intern zumindest darüber nachdenken, wieder zurück zu einem exklusiven Modell zu gehen und Games vielleicht nicht mehr auf alle anderen Konkurrenzplattformen zu veröffentlichen.
Hey, wenn sie es sagt, glaube ich, dann ist es eben auch schon, dann kommt es auch.
Ja, ja, hey, das nicht. Ist so. Das sind so typische Sachen, das tut man mal raus. Wir denken die Internet und dann tut man auch ein bisschen ab, wie reagieren die Leute darauf, gewöhnen sie sich schon mal ein bisschen an Gedanken. Und dann kommt, das haben wir es auch schon bei allem anderen schon gesehen.
Der Punkt ist halt schon, das kommt immer wieder raus, sie machen massiv viel Geld durch PlayStation.
Aber ja.
Das ist eben schon krass. Weißt, sie machen wirklich, die verkaufen die Games, sie machen so viel Geld dort.
Und ich glaube nicht, dass die zurückgehen, weil die haben immer noch das 30% Profitabilitätsziel bei der Gaming-Sparte. Das ist wahnsinnig hoch im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gaming-Bereich. Und jetzt ist erst gerade, haben sie veröffentlicht, wahrscheinlich im Rahmen von Quartalsergebnissen oder so, auf PlayStation haben sie bis jetzt 650 Millionen Umsatz gemacht. Und das hat schon recht einen grossen Batzen für die kurze Zeit, wo Games veröffentlicht wurden. Und ich meine, das Zeug Halo haben sie schon angekündigt, dass es auf PlayStation wird kommen. Forza kommt auf PlayStation, Gears of War kommt auf PlayStation. Ich habe das Gefühl, das kannst du fast nicht mehr rückgängig machen.
Hey, ich weiss nicht. So. Die haben sich so verfahren. Hey, das ist irgendwie...
Aber das sowieso, ja. Und ich weiß auch nicht, ob das gescheit ist. Im Moment macht es gut, aber wir haben schon früher gesehen, Xbox redet zu viel. Also all die Executives reden zu viel. Und alles, was sie jetzt sagt und gross rausposaunt, kann er sein, dass in jedem Jahr dass es dann zurückkommt und die Leute werden sagen, aber hey, dann hast du etwas anderes versprochen. Aber wenn der Big Daddy Satya Nadella fängt 30% Profitabilität. Ich kann es nicht mehr sprechen.
Profitabilität.
Ihr wisst, was ich meine, genau. Dann ist fragwürdig, ob sie das alles wieder einhalten können. Aber für den Moment sind die Fans zufrieden und Co-Pilot ist tot. Das ist.
Also ist schon, du hast schon recht. Weißt, ich glaube, es ist ein Trend, ist es schon generell, dass die ganzen KI-Sachen. Man hat jetzt, oder am Anfang hast du einfach mal überall KI reinklopfen und ist egal, Rechenleistung, Kosten, wir machen jetzt einfach alles. Und ich habe das Gefühl, so mittlerweile muss es langsam ein bisschen rendieren, oder wenn es zu viel Geld verbrennt, dann wird es auch eher wieder mal gekübelt. Das ist doch bei OpenAI, oder wie hat es geheißen, dass nicht Sora, sondern wie heisst das andere?
Das Video...
Stimmt, das hat sie auch wieder eingestellt.
Das Video-Tool, zum Video KI-Videos erstellen, ja.
Das auf jeden Fall. Also überall habe ich das Gefühl, werden so die experimentellen Sachen wieder ein bisschen gestrichen, weil es halt doch langsam so auf den Boden von der Realität kommt, dass irgendwie einmal Geld machen, irgendwann mal.
Ja, aber Weg und Mittel werden es schon. Weggehen wird es nicht.
Nein, das nicht.
Ich denke auch immer, es wird auch immer akzeptiert. Weißt du, wir gehören einfach noch zu einer Generation, die sich noch sträubt und wehrt. Aber die nächste Generation wächst jetzt schon mit dem auf und gewöhnt sich an die Optik und an die Qualität, die einfach genügt. Und es ist nicht mal wirklich ein Vorwurf, es ist einfach so, jede Generation wächst halt mit dem auf, was man hat. Und die Vorherrende wird sagen, oh mein Gott, bei unseren Zeiten hat man noch das Telefon in die Hand genommen, man ist noch zum Kollegen vor die Tür gehen, Leute und so. Und heute Social Media Sumpf und alles. Ja, die werden das, das nicht so bekämpfen, wie wir es noch machen.
Wir Jungs sind.
Zu unseren Zeiten ist noch eine Nintendo Help Hotline müssen anrufen, um Hilfe zu bekommen in einem Spiel.
Ja.
Und jetzt ist es KI, oder?
Ich würde sagen, komm, kommen wir gerade weiter. Apropos Nintendo, die haben ja auch überraschend, wie sie es ja immer machen, lieber nicht keine Vorlaufzeit, haben sie einen Nintendo Direct, einen kurzen. Und dort haben sie ein neues Star Fox Game vorgestellt, also eben neu. In Anführungszeichen. Weil es ist ein Remake.
Ein Remake zum vierten Mal.
Wow.
Nintendo ist das komischste Unternehmen. Gestern am 12. Uhr, also Mitternacht, haben sie einfach gefunden, hey, in 10 Minuten startet der Nintendo Direct zu einem neuen Star Fox Spiel. Schaltet ein. Es ist gemunkelt worden in Insider-Kreisen, dass Nintendo ein neues Star Fox Spiel plant. Vor allem auch, wir haben vor ein paar Wochen darüber geredet, im Super Mario Galaxy Movie, ist ja völlig aus dem Nichts, ist einfach der Fox McCloud, also der Hauptcharakter aus Star Fox, vorkommen. Und die Fans haben sich dann schon gefragt, wieso, was soll das? Das ist ja nicht Teil vom Mario-Universum, das ist sein eigenes Ding. Die Spielserie war immer Trend gewesen und jetzt ist klar, Nintendo hat da nicht nur einfach so eine Fanservice-Cameo gemacht, sondern das war einfach so eine Marketing-Grundlage für das Spiel, das jetzt rauskommt. Echt gescheit, oder?
Aber das habe ich beim Film schauen schon auch gedacht. Also das habe ich jetzt auch recht offensichtlich gefunden. Dass irgendwie, weil er hat so eine prominente Rolle, dann habe ich gefunden, und das habe ich auch gehört, das Gerücht, habe ich gedacht, er kommt eh ein Game.
Ja, das ist, haben sie geschickt
eingeschaltet. Ja, genau, ja.
Und genau, das neue Game kommt im Juni schon raus für Switch 2, 25. Juni. Und es ist ein Remake vom Nintendo 64-Spiel. Bei uns hat es Lylat Wars geheissen. International aber Star Fox. Ich glaube, in Europa hat es irgendwelche lizenzrechtliche Gründe gehabt, wieso das es Lylat Wars geheissen hat. Weil es schon ein anderes Star Fox-Spiel hat gegeben. Von irgendeinem kleinen Entwickler, der die Markenrechte in Europa halt schon gesichert hat.
Die hat es ja vorher auch schon Star Fox Games gegeben.
Für Super Nintendo hat aber bei uns auch nicht Star Fox geheißen, sondern irgendetwas anderes. Bin mir nicht sicher, was. Aber Star Fox hat es, glaube ich, erst mit Star Fox Adventures auf dem Gamecube geheißen bei uns.
Lustig. Haben sie sich die Rechte gekrallt?
Ja, genau. Und es ist leider nur ein Remake und es ist halt erstaunlich, weil Star Fox 64 ist eigentlich schon wie eine Neuinterpretation gewesen vom Star Fox auf dem Super Nintendo.
Also ach so!
Nochmal die gleiche Geschichte erzählt gewesen. Und er hat 2011 hat Star Fox 3D für den 3DS gegeben. Und dann hat es noch Star Fox Zero für die Wii U 2016 gegeben und es waren alles Remakes von Star Fox 64. Also es ist einfach viermal das gleiche Spiel, sozusagen, mit neuem Anstrich einfach.
Hey, Star Wing hat es geheißen, offenbar.
Star Wing, ah ja, das kann sein.
Super Nintendo-Spiel bei uns.
So komisch. Ja. Aber komisch, dass man dann nicht Star Wing geblieben ist, sondern Lylat Wars für Nintendo 64 gebraucht hat.
Ja.
Weird.
Hey, aber die Optik von dem Spiel, vom Remake.
So lustig.
Hey, es ist für mich so total uncanny, weil es
uncanny,
ist,
gell, ja.
Es ist so ein Mix aus realistisch und gleich humanoid. Und ich habe vom ersten, bevor ich irgendeine Kommentarspalte gelesen habe, habe ich gedacht, das sieht aus wie der Fantastic Mr. Fox. Weißt du, der Film von Wes Anderson.
Ah, ja, stimmt, ja, voll. Ja,
aber
ja,
sowas, Bo, wie da. Ich habe es nicht anders gesehen. Ich habe immer gewusst, ist das der Fantastic Mr. Star Fox? Oder
das wäre geil. Ganz Crossover.
Nein, wirklich. Es sieht für mich, ich finde es sehr furchtbar, ehrlich gesagt.
Ja, das ist eh nicht wichtig. Du fliegst um und dann siehst du den nicht.
Ja, aber in den Zwischensequenzen.
Du siehst es noch recht oft, dass sie immer eingeblendet ist, wenn sie mit dir redet. Die hohe Avatar. Ja, also, die wirst oft gesehen. Aber was viele Leute gesagt haben, sie haben sich, glaube ich, mega am originalen Super Nintendo Cover orientiert. Wenn ihr das sucht und eingebt auf Google, müsst ihr mal schauen, haben sie so wie Puppen gebraucht für das Cover oder für das Artwork. Ach, und die sehen mega ähnlich aus wie jetzt die neuen. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Ziel, dass das so ein bisschen retromässig realistisch, wie sie sich früher vorgestellt haben im Super Nintendo-Spiel, wie das sollte aussehen sollte. Und jetzt haben sie es können realisieren auf der Switch 2. So, mehr
ich habe gerade das Cover gegoogelt. Ich hätte es nicht gemacht. Das war ein Fehler.
Das ist so ein bisschen Nightmare-Fuel, gell?
Oh, geil!
Es sieht recht komisch aus.
Jetzt hat eine Mischung zwischen dem und der Version im Film, oder?
Ja, genau, das finde ich aber nicht komisch, oder? Die Version im Film ist ja voll so ein Cartoon-Charakter.
Absolut.
Er hat es wie logisch gefunden, dass sie den Stil so wie weiterziehen. Ja. So wie sie es mit Donkey Kong gemacht haben. Sie haben ja im Film haben sie eine neue Donkey Kong-Version eingeführt und haben den Donkey Kong dann so in das Spiel gebracht. Und jetzt ist es einfach, im Film hast du eine Cartoon-Version und im Spiel hast du so eine creepy, uncanny Fuchs-Version, wo der
Seele
klaut, wenn sie dir in die Augen schaut.
Machen sie es wie bei Sonic nachher, weißt du, dass sie nachher überarbeiten müssen und dann ist es so Vorher-Nachher-Version.
Oh ja, vielleicht. Aber ja, auf jeden Fall lustig. Ich glaube, viele Leute freuen sich, weil das Nintendo 64-Spiel halt gleich noch so ein Klassiker ist, wo viele Leute schöne Erinnerungen daran haben. Ich hätte mir lieber ein neues Spiel gewünscht und irgendwie ist es so. Ein hoher cursed Franchise. Jedes Mal, wenn es etwas Neues gibt von der, ist es einfach ein Remake. Aber ja.
Ich muss auch sagen, finde ich das nicht geil. Ich habe das alte auch mal wieder gespielt, aber es hat wirklich. Ja. Man kann es schon immer noch spielen, aber es hat einfach schon nicht mehr so geil. Das ist, und darum so ein neues, ein Refresh.
Aber da ist auch ein bisschen Angst, weil sie gesagt hat, die Levels und so, die bleiben gleich. Also das Level-Layout und so und das Gameplay so.
Das ist schon okay. Ich glaube, das geht schon.
Ist es gut genug gealtert, dass man das Gameplay kann beibehalten kann?
Ja, sozusagen. Ich habe das Gefühl, es ist halt so ein arcadey Third-Person flugi Shooter. Ich glaube, das könnte schon mal gut kommen, wenn du das einfach ein bisschen besser machst, ein bisschen mehr Toleranz beim Ausweichen, weil das ist schon, hey, hast du nicht in der richtigen Sekunde. Weißt, du musst ja immer all die Sachen holen, damit du irgendwie zusätzliche Planeten freischaltest und dann darfst du keine Sekunde zu spät irgendwie da unten durch, sonst schaffst du es nicht mehr. Dort ein bisschen mehr Freiheiten, dann könnte das schon lustig werden.
Hey, ja, der Nate the Hate ist so ein mega bekannter Nintendo-Leaker mit dem absolut schlimmsten Namen, den du kannst auswählen irgendwie. Aber der hat es schon vor einem Monat oder so gesagt, dass es Star Fox kommt. Und was er auch noch gesagt hat, und auf das freue ich mich dann so richtig, dass es auch noch ein Ocarina of Time Remake soll geben, wo Ende Jahr soll kommen. Und wenn das wahr ist, und ich nehme an, es ist wahr, weil das hat sich jetzt so bewahrheitet, er hat auch gesagt, es kommt im Juni raus, also der hat gute Quellen. Ey, das wird richtig geil.
Hoffentlich, das Spiel ist vielleicht einmal durch. Ich habe wirklich beim anderen, ich bin einfach nie
im Juni, oder?
Wann hast du gesagt, wird es Ocarina of Time, also Zelda, oder ist das, oder?
Ja, genau, Ende Zelda. Jahr. Also es wird so das grosse Weihnachtsspiel, das sie haben.
Ah, das wird am Weihnachten rauskommen und dann im Mai 2027 kommt gerade noch der Film.
Stimmt, ja, stimmt.
Back to back, bang, bam.
Das haben sie, stimmt, ja. Hey, das haben sie eh hure geschickt eingefädelt mit den Filmen, die sie machen. Da haben sie ein hure Universum aufgebaut, wo jetzt Marketing, das eine ist Marketing für das andere und umgekehrt. Ja. So, das ist hure. Ja, es ist so ein Perpetuum mobile, das sie jetzt haben.
Ja, das ist so. Also komm, wir gehen weiter. Wir haben ja noch ein paar Filme zu besprechen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Devil Wears Prada 2 läuft jetzt offenbar im Kino. Michel, du hast ihn gesehen. Man muss ihn unbedingt sehen. Wieso? Ich weiss nichts. Geht zum Kleider.
Ich kann da gerne noch kurz eine Mini-Zusammenfassung für dich vorbereitet. Also genau. Der zweite Teil spielt tatsächlich, also er ist vor 20 Jahren rausgekommen, der erste, also wirklich 2006. So
das stimmt nicht.
Und jetzt, mal, das stimmt. Wir sind alt, Phil, wir sind alt.
Was? Wir sehen immer genau gleich aus.
Die Leute sehen immer noch genau, also die haben wirklich, weiss auch nicht, die Vergrämeli benutzen.
Ich glaube, du lügst.
Ja, Meryl Streep ist, Meryl Streep ist jetzt 75 und sieht einfach immer noch aus wie mit 50. So crazy ass.
Voll krass.
Genau, das ist eben auch das Coole, was es jetzt ausmacht, 20 Jahre nach dem ersten Teil, sind einfach auch immer noch alle dabei. Also die Anne Hathaway, die so die Hauptdarstellerin ist, eben die Meryl Streep, die Emily Blunt, hat auch eine mega wichtige Rolle gespielt. Mein persönlicher Favorit auch noch, der Stanley Tucci. Mhm. Ja. Der ist auch schon sehr viel älter und sieht einfach auch immer noch etwa gleich aus. Das ist mega cool. Und was natürlich auch sehr viel ausmacht, ist die gleiche Regisseure, also der gleiche Regisseur, David Frankel, und die gleiche Drehbuchautorin ist auch dabei, die Ellen Brosh McKenna. Die machen natürlich sehr, sehr viel aus, auch dass sie so ein bisschen den gleichen Vibe haben können übernehmen können. Auch 20 Jahre später noch. Und genau, im ersten Teil viel für die so in zwei Sätzen. Es geht um Andy Sachs. Die wird eigentlich Journalistin werden und landet dann beim Runway Magazine, einem Modemagazin, aber als Assistentin. Und sie hat eigentlich so absolut gar nichts mit Mode am Hut. Sie leitet sich auch dementsprechend an und wird auch schon von Anfang an recht judged von der Redaktionschefin, der Miranda Priestly. Und die Miranda Priestly, die ist so richtig ikonisch, der Teufel. Also die behandelt sie richtig scheiße.
Also sie ist der Devil Wears Prada.
Sie ist so der Devil Wears Prada. Genau, sie ist wirklich so, es geht eigentlich um sie. Wo
und sie ist in der Realität ist es so die Anna Wintour eigentlich von Vogue, oder?
Von der Vogue, genau. Ist, klar, die Vorlage ist eigentlich die Person, die man eigentlich kennt und die auch sehr, sehr ikonisch ist. Und sie haben sogar damals 2006 das Büro nachgebaut von der Anna Wintour. Also die Parallelen sind sehr, sehr offensichtlich und gewollt. Genau. Und jetzt im zweiten Teil haben sie jetzt nicht einfach irgendwie nahtlos angesetzt oder so an dem, sondern sie haben, was ich sehr, sehr schön finde, die Zeit aufgegriffen, in der wir uns jetzt befinden. Thema Journalismus, wir kennen es, wir befinden uns drin. Journalismus hat einen sehr schwierigen Stand. Magazin und gerade Modemagazin ist im finanziellen Notstand. Also das Runway Magazine, um das vor 20 Jahren, wo noch voll Hochburg war, ist jetzt auch mega am Kämpfen, dass die irgendwie sich finanzieren, sie Geld haben, sie müssen sparen. Was auch mit ihnen genommen worden ist, sind die sozialen Medien, wo natürlich auch mit Mode kann spielen kann, wo die Werbung muss machen und halt so die alten Hasen, die sich irgendwie ein bisschen damit abfinden, dass jetzt irgendwie TikTok-Videos gemacht werden müssen, dass man sich auf Instagram muss präsentieren.
Stimmt, vor 20 Jahren sind ja nicht einmal Facebook gegeben.
Gar nicht, ey. Es ist wirklich so, da ist jetzt alles aufgehört, da sind alles eingebaut. Dezent eingebaut, nicht, dass es irgendwie dir voll ins Gesicht klatscht. Also es ist bei allem immer sehr dezent. Und der Film, finde ich, hat auch eine sehr viel melancholischere Stimmung jetzt. Also der erste Teil ist wirklich voll Komödie, voll lustig alles. Und der zweite Teil, habe ich krass gefunden, der fängt schon so mit einem Megahammer an. Du siehst so die Andy Sachs, sie ist jetzt endlich Journalistin, so renommierte Journalistin. Sie wird gerade mit einem Preis ausgestattet quasi ihre Mitarbeiter, die alle dabei sind und mit ihr feiern können an diesem Event am Anfang. Die werden dann plötzlich direkt noch am Event per WhatsApp fristlos gekündigt von ihrem Verlag, weil der Verlag in Millionenschulden steht. Also Journalismus ist wirklich so fuck, es stirbt aus. Und es kommt dann so ein bisschen, wie es muss. Die Umstände erzähle ich euch lieber nicht, die sind zu fest gespoilert. Aber die Andy soll natürlich dann wieder für das Runway Magazine arbeiten. Und zwar nicht als Assistentin wie vorher, sondern wirklich als Journalistin. Und das hat so den Grund, dass Miranda eigentlich irgendwie aktuell einen schwierigen Stand hat. Sie hat einen sehr, sehr schlechten Ruf durch eine Kampagne, die sie gestartet hat in der Zusammenarbeit. Und ja, Andy musste Miranda ihren Arsch retten. Also so völlig umgekehrt eigentlich wie so nach 2006 ist so die Andy die. Und das Lustige ist eben, man merkt so ein bisschen, wie richtig der Film schlägt. Weil Andy freut sich nachher mega, oh mein Gott, ich habe wieder zum Runway Magazine, ich kenne alle Leute dort. Und kommt dann so daher und Miranda ist so, wer bist du nochmal? Also, kennen wir dich? Und also, wieso genau bist du wichtig? Und es ist halt wieder so genau so die Art, die Miranda hat, so ein bisschen von oben runter. Aber du merkst trotzdem so, hey, in den letzten 20 Jahren ist wirklich viel passiert. Die Leute, die noch dort arbeiten, die vor 20 Jahren dort geschafft haben, die haben sich verändert. Sie sind im Kern noch gleichig, aber es ist sehr, sehr viel passiert. Und aus dem heraus eigentlich entsteht dann nachher die ganze Geschichte. Also das ist wirklich so ein bisschen der Vibe von früher, aber immer nur so ein bisschen reingesneakt für alle Fans. Und sonst hast du wirklich eine ganz eigene Story und eine ganz eigene Richtung, in den Film eigentlich geht. Genau, das ist so ein bisschen da.
Und
das
ist gut.
Ich finde, es ist mega cool gelöst. Es ist wieder, es hat schon, finde ich, im ersten Teil mega tiefe Messages gehabt. Und ich finde jetzt im zweiten Teil findest du noch viel mehr so Sachen, wo wirklich mega wichtig sind für die heutige Zeit. Allein schon, dass irgendwie drei Frauen Hauptfiguren sind und den ganzen Film tragen. Und zwar auf eine sehr, sehr gute und starke Art. Sie zeigen so wirklich, hey, es ist Mode, es hat Männer, die wichtig sind, aber vor allem wird es von den Frauen getragen und Frauen, die stark sind, wo Leader sind, die wirklich so ein bisschen auch Opfer bringen für das, dass sie so stark sind in dieser ganzen Szene. Es ist so ein bisschen auf dem, wo es eigentlich spielt, der ganze Film. Und das finde ich sehr, sehr schön gelöst. Und es hat mich unheimlich gefreut, um endlich wieder mal so einen Film zu sehen, wo einfach schön ist, dass Frauen Hauptfiguren sind und das gut machen und wo Mitfieber ist und wo auch mega spannend ist, zum Zuschauen, wie sie das alles versuchen, wieder auf die Reihe zu kriegen, wo es so schief geht.
Ja. Besser als der andere Film, den du schon 15'000 Mal gesehen hast? Wie heisst du schon wieder?
Nur so 5-mal oder so.
Ah, du meinst K-Pop Demon Hunters.
Ja, so heisst
das. Ah, ja. Nein, hey, nicht besser.
Das ist ja
besser Benchmark. Als K-Pop Demon Hunters. Nein, aber hey, spannend habe ich gefunden, dass er sogar ein bisschen besser noch bewertet war als der erste Teil, weil der ist ja schon eine sehr ikonisch. Ich glaube, irgendwie auf Rotten Tomatoes 85-87%. Und jetzt der zweite Teil ist noch ein paar Prozent drüber. Also es ist offenbar auch sehr, sehr gut angekommen. Und es hat auch insane coole Gastrollen da drin. Ich weiß nicht, ob ihr irgendetwas mitbekommen habt, weil dann würde ich es lieber nicht erzählen.
Könnt ihr mal mitbekommen, dass es einen zweiten Teil gibt? Aber den ersten muss man, den sollte man schon gesehen vorher, oder?
Hey, ich finde, es macht mega viel aus. Ja, also ich finde unbedingt den ersten Teil schauen, weil sonst kannst du auch nicht so abschätzen, was da für Figuren sind und in was für eine Richtung das gegangen sind. Ich finde, es dreht mega ein bisschen auf den.
Okay.
Unbedingt also den ersten zuerst schauen.
Es scheint wirklich gut. Auf Rotten Tomatoes bin ich jetzt gerade schauen. Der erste hat vom Publikum damals noch 76% bekommen, was schon okay ist. Aber der zweite hat jetzt 86%.
Ah, so ist es gewesen. Danke
für also es ist sicher, also vielleicht Hype, vielleicht auch nicht, aber es ist sicher eine Verbesserung. Und das, also es zeigt schon mal, dass es ist nicht Zoolander 2 Fiasco.
Weiss ich nicht mehr von dem.
Genau.
Ja, ich sehe vor 20 Jahren. Ich echt, ja, ich
ja, Zoolander ist so.
Nein, es ist nicht Zoolander, aber jetzt auch der Brother. Der erste.
Ah.
Sehr cool. Ja. Was ich übrigens auch sehr geil finde, Andy hat im ersten Teil hat sie einen Freund und da ist so der Pure Hate. Also der ist so, er ist ein richtiges
Nate Arschloch. Nate the
Hate. Nate the Hate.
So schließt sich der Kreis.
Genau, so schließt sich der Kreis. Und jetzt im zweiten haben sie ihn einfach rausgegeben. Also sie haben ihn einfach gar nicht mehr erst in den Film reingenommen. Also er kommt null vor. Und es gibt so mega lustige PR-Kampagnen, wo du so siehst, wie er sich halt verhält. So, ja, ich brauche ja auch The Devil Wears Prada nicht, weil ich bin allein schon sehr, sehr viel wichtiger.
Der Schauspieler ist wirklich ein Trottel.
Ja, er ist glaube ich echt auch sonst ein bisschen. Also nein, er spielt einfach ein bisschen so. Es geht wirklich eigentlich nur um die Figur im Film, wo niemand mag, weil er sich so verhält.
Also dass es ein Arschloch ist.
Devil Wears Prada 2, jetzt im Kino.
Und wenn man es auf Google eingeht, gibt es ein lustiges Easter Egg.
Ah ja, voll, macht das, unbedingt.
Übrigens, bei Star Fox, wenn ihr «Do a Barrel Roll» eingebt bei Google, ist immer noch ein lustiges Easter Egg. Das ist 2011 ursprünglich eingeführt worden.
Ich glaube,
das
ist schon älter, oder?
Ja, yeah. Ich bin überrascht, dass es immer noch existiert.
Das rauszunehmen. Dann haben wir noch einen zweiten Film, und zwar «Apex». Das erinnert mich an «Apex Legends», aber mit dem hat es leider nichts zu tun. Ich muss es trotzdem sehen.
Apex ist, glaube ich, im Moment Nummer 1, zumindest in der Schweiz, wo der Netflix-Film-Charts ist. Auch ein Film mit einem guten Cast, mit der Charlize Theron, dem Taron Egerton und dem Eric Bana. Ein 97-Minuten-Film, perfekt für mich im Moment. Ich habe extrem Mühe, gerade nach einem langen Arbeitstag, mich emotional zu committen für lange Sachen, also lange Filme. Also statt dass ich einen 2-Stunden-Film schaue ich eine Reihe mit einer Folge an 1 Stunde und dann schaue ich gleich nochmal eine zweite Folge, habe gleich 2 Stunden geschaut, aber es kommt mit am Anfang. Ich habe wenigstens die Wahl, ob ich das wirklich machen oder nicht. Und darum im Moment lange Film. Habe ich ein bisschen Mühe und Apex ist da so mit seinen 97 Minuten. Und ich dachte, also komm, das kann ich mir noch geben. Und Apex ist ein, wirklich genau das, ein richtiger kurzer, intensiver Thrill, ein Adrenalin-Rush. Charlize Theron spielt Sasha, eine Bergsteigerin, und schon in den ersten Filmminuten erlebt sie natürlich ein Drama am Berg und zieht sich darum wegen dem zurück, wo nie mehr Bergsteigerin sein, geht auf Australien und geht dort ein bisschen auf Ego, ihre neue Adrenalinkicks suchen. Es ist halt einfach eine, sie braucht das, sie braucht den Thrill, sie braucht den Rush, und an einer Gas Station, wie sie immer so schön sagen auf Englisch, Benzin, keine Ahnung, einfach eine Tankstelle. Benzin an der
Benzinstation.
Benzinstation an einer Tankstelle. Kommt sie dort an, tut noch ein bisschen ihre letzte Vorräte auffüllen, sieht natürlich eine Wand voller vermisste Menschen, und der Park Ranger dort sagt ihr, hey, bist vorsichtig, da aussen in der Natur, wenn Menschen da mal verschwinden, tauchen sie nicht mehr auf. Das ist halt so in Australien, gell? Das ist der Ort, wo irgendwie Spinnen so gross sind wie dein Kopfkissen und so Zeugs. Also das ist richtig... sie findet natürlich, kein Problem, ich bin stark und ich bin, das macht mir nichts aus, das will sie ja. Und sie begegnet dort noch einem Dude, wo eben der Taron Egerton ist, wo ihr sagt, hey, look, wenn du wirklich einen richtig geilen Spot willst, wo es richtig abgeht, dann gang, und zeigt ihr auf der Karte, gang dort und dort hin, geiler Spot, mach das. Und sie, null Red Flags, sieht sie da, sagt, macht sie natürlich, ja.
Der Klassiker.
Der Klassiker, findet sie, mache ich, wenn mir irgendein wildfremder Mensch in Australien einen Spot weit ab von jeglicher Zivilisation empfiehlt.
Ja, früher hast du ohne Lonely Planet hat man so die guten Locations gefunden, oder?
Ja, genau. Dann macht sie das, geht dort hin, und es ist natürlich ein bisschen wie so ein Jagdrevier von dem Ben, heisst er, wo er Jagd auf Menschen macht. Und ja, das ist der Film. Er macht Jagd auf sie und sie muss ihm irgendwie entkommen und erlebt dabei jensten krassen Shit. Und ja, also ich muss sagen, es ist, der Plot tönt wirklich auch wie schon, er ist so hochtönt, dass es 97 Minuten schon extrem an allen Ecken zieht. Aber es klappt. Also ich bin 97 Minuten wirklich recht intensiv dabei gewesen, keine Sekunde langweilig gewesen. Die Action fetzt. Es ist auch wirklich mega cool dreht. Der Regisseur, seinen Namen kann ich nicht aussprechen, aber der hat vor 10 Jahren hat er mal Everest gemacht. Ist auch so
ein
Bergsteiger.
Den habe ich geil gefunden, ja.
Ist mit einem recht krassen Cast dort schon.
Ja, mit also, dem Jake...
Jake Gyllenhaal.
Gyllenhaal,
Josh Brolin, Keira Knightley und vielleicht sogar Jeremy Renner, ich weiß es nicht. Doch, recht krasser Cast. Seht es auch in dem Film. Also handwerklich ist der Film wirklich richtig geil, kurz, intensiv. Es hat ein paar Greenscreen-Szenen, wo man sieht, ein bisschen CGI, aber das meiste davon ist wirklich auch on location gedreht, vor Ort, handgemacht. Finde ich jetzt für einen Film, der eben direkt in den Streaming-Katalog landet, dann doch wieder etwas Cooles, weil das sieht man wirklich im Moment leider halt einfach sehr selten. Gerade das sind eben so die Mid-Budget-Filme, die aus dem Kino komplett verschwunden sind. Wo ich irgendwie schade finde, früher hat man noch die Mid-Budget-Filme einmal noch, es hat dann die Kultklassiker gegeben, die heute gar nicht mehr Kultklassiker werden können, weil man bringt die gar nicht mehr erst ins Kino. Sie landen direkt auf Netflix oder sonst irgendwo in einem Katalog und versuchen
hey, dort... Hast du Deliverance gesehen? Das klingt wie der. Der ist
30. Ja, ich glaube, ich habe das irgendwo mal auch als Referenz, aber ich habe den nicht gesehen.
Den habe ich wirklich ewig her, also den habe ich vermutlich noch eine kopierte DVD gehabt oder so. Ja. Aber das klingt sehr nach dem, ja. Aber das ist halt...
1972.
Oh ja, wow. Da hat sich der Burt Reynolds mitgespielt.
Oh, krass. Das klingt so nass. Ich habe gelesen von dem, der eben so ein bisschen als Referenz mitunter auch zitiert wurde, so ein bisschen als Vorlage oder als Beispiel, als Model. Ja, aber nein, ich sehe ihn nicht. Aber eben Apex, also wirklich, für 97 Minuten kurz, intensiv, kann man sich absolut geben. Nicht mega viel erwartet. Taron Egerton ist in dem Film vielleicht ein bisschen zu over the top als Psycho. Er ist wirklich wahnsinnig krass. Also es ist ein richtiger Psycho durch und durch mit Mami-Komplex und so. Und also alle Red Flags sind wirklich schon von der ersten Begegnung an losgegangen. Und eigentlich ist es ein Wunder. Aber naja, egal. Also, du brauchst ja einen Film. Und ich finde es wirklich, wie gesagt, dass es so handwerklich doch recht solid gemacht, wirklich alles da ist, die Locations und so, in Australien, in der Natur. Nein, ist geil gemacht, also insgesamt.
Apex auf Netflix, dann gehen wir noch ein Spiel legen, dann haben wir etwas, was es, ich glaube, überall gibt.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Eben, NTE, ist die Abkürzung. Was wie viel?
Sorry, no, Neverness to Everness.
So dumm. So dumm. Und es ist nicht einmal das einzige Spiel, das nämlich in dieser Art ist. Ich habe letztes Mal noch eins gesehen, wo wir noch verwirrt waren. Ist jetzt das eine oder das andere?
Ananta heisst es.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist zuerst angekündigt worden und dann ist NTE gekommen. Und ich weiß nicht, ob sie das einfach als Reaktion auf Ananta gemacht haben und irgendwie etwas zusammen geschustert haben. Aber beides, beide werden so als Anime-GTAs gehandelt.
Ja.
So. Genau. Was nicht wirklich stimmt, weil gameplay-mäßig hat es nichts mit GTA zu tun.
Er fährt mit dem Auto zusammen.
Ja, es ist in ihrer Stadt.
also eigentlich ist es Fast and Furious. Okay. Nein, also es ist, also das erste Mal, es ist so ein Free-to-Play, aber es ist ein Open-World-Action-Rollenspiel von Hotas Studio. Die haben auch schon Tower of Fantasy gemacht, was offenbar einen richtigen Hate bekommen hat, habe ich so mitbekommen, so im Nachhinein. Weil halt Free-to-Play und musst ja immer so ein bisschen Sachen einbauen, damit die Entwickler gleich ein bisschen zu ihrem Geld kommen mit so Gacha-Systemen.
Ja, ein bisschen sehr. Die sehen immer mega gut aus. Du schaust den Trailer und findest, shit, sieht voll geil aus. Und dann spielst du und dann, ist einfach nicht meins.
Hey, ich weiss nicht, ich finde, es ist so ein bisschen, mich jetzt mega an Genshin Impact erinnert. So ein bisschen vom Stil her und auch vom Kampfsystem her ist es ein bisschen ähnlich.
Und das Gacha-System, oder? Also, dass du
Gacha-System.
So zufällige Charaktere bekommst und genau, hoffst, dass du die Geile bekommst. Und
ja, scheint es bei Neverness to Everness hast du ja auch das System, dass du so zufällige Charaktere überkommst, aber du kannst es ein bisschen mehr einkalkulieren und wenn du an einen Charakter anschaffst, kriegst du auch wirklich den über. Also okay. Es ist nicht irgendwie so eine Temu-Version, die du dann überkommst und der ist dann auch mega schlecht.
Die Temu.
ja, das ist immer so die billige Abklatsch.
Aber eben, Open World Action und du fängst mit einer Figur an und du kannst, glaube ich, frei zwischen deinen Figuren, du kannst sie wie rein- und auswechseln oder so und spielst aber einfach immer, steuerst immer eine, oder?
Genau, ja voll. Und du kannst natürlich jede Figur, die du hast, am Anfang kannst du zwischen einer männlichen und einer weiblichen auswählen. Und du kannst dann entscheiden, will ich irgendwie eine von den paar anderen, die ich im Verlauf des Game natürlich dazu gewinne, nutzen. Weil jede hat natürlich ihre Stärken. Sei es die verschiedenen Waffen, ob es eher ein Nahkampf oder Fernkampf ist. Oder wie sie auch einfach gerade schon in einen Kampf reingeht. Du hast immer so einen Boost, den du reintragst. Dann hilft es zum Beispiel auch, wenn du zwischen den einzelnen wechselst, dass du so diese Kraft kannst, irgendwie anwenden kannst. Also das ist wirklich so, das ist ein bisschen Spielraum auch, finde ich, für verschiedene Techniken beim Bekämpfen von Gegnern.
Aber was machst
so.
Du eigentlich im Game?
Genau. Also anfangen tut es eh, dass du schon mal zuerst kannst ein bisschen ausprobieren mit irgendwelchen Charakteren, dass du ungefähr weißt, wie das Kampfsystem funktioniert. Also du wirst mega reingeschmissen. Und nachher fängt eigentlich so ein bisschen die Story an. Du wählst eben so einen Charakter und befindest dich eigentlich so in einer Sci-Fi-Welt, wo ein bisschen aussieht, finde ich, ein bisschen New York-Style, LA, whatever. Also so ein bisschen grossstadtmässig. Und es geht im Prinzip eigentlich darum, dass die Stadt, die Großstadt, ist von so Anomalien heimgesucht worden. Das sind Objekte oder auch Räume, wo eigentlich das ganze System stört und wo du bekämpfen musst als Jägerin. Also du musst sie aufspüren und du musst sie bekämpfen. Und dann hast du am Anfang immer so verschiedene kleinere Gegner, die du musst bekämpfen. Und nachher findest du eigentlich die große Anomalie selber. Und die musst du entweder eindämmen, also du musst sie einfangen, je nachdem wie stark das sie ist, oder du kannst sie halt ganz zerstören und so eigentlich die Stadt super behalten.
Du bist echt ein Ghostbuster.
Ja, du bist wirklich ein bisschen ein Ghostbuster. Und weil du selber aber nicht genau weißt, woher du kommst, also du hast irgendwie so ein bisschen, deine ganzen Erinnerungen sind eigentlich weg.
Krass, ich habe noch nie gehört, dass
ja, es ist so ein bisschen, es ist nicht extrem kreativ, aber ich finde vor allem die Anomalien machen es ein bisschen aus. Also du hast wirklich, das sind so verschiedene fast Levels dann, wo in der ersten Anomalie, wo du bekämpfen musst, wo du eigentlich auch so ein bisschen andere Charaktere kennenlernst, wo du dann auch spielen kannst, du kommst in einen Raum rein, von irgendeinem Foti Verkäufer, also ist ein Fotograf, der ein eigenes Studio hat. Und der hat gesagt, ja, irgendetwas ist mega komisch. Irgendwie liegen die ganze Zeit Fotos rum von Sachen und ich weiß nicht genau, irgendwie sind immer alle Objekte weg. Und dann musst du dort her und dann merkst du, ah ja gut, wenn Fotos rumliegen, die Anomalie könnte eine Kamera sein. Und in dem Studio sind natürlich mega viele Kameras und dann musst du so dort drüben durchschleichen, Gegner bekämpfen. Du darfst dich von einer Kamera so aus dem Off nicht fotografieren lassen, weil sonst bandest du immer so in eine andere Dimension um, wo du musst wieder herausfinden. Also das ist wirklich so, du hast immer so verschiedene Szenarien eigentlich bei jeder Anomalie, die du bekämpfst, die eigentlich recht spannend sind, weil du nie genau weißt, was kommt auf dich zu und was musst du genau machen und mit welchen Charakteren von dir bist du eigentlich am stärksten unterwegs denn. Und so lernst du eigentlich sofort so ein bisschen die Figuren kennen und die sind jeweils auch natürlich in dieser Story inne. Und eigentlich im Grunde genommen arbeitest du in so einem Antiquariat. Und eben der Antiquariat ist eigentlich so geheim. So eine Jägerversammlung, die immer die Aufträge annimmt. Und die ganzen anderen Figuren, die du dann dort kennenlernst, kannst du eben auch vorzu den spielen. Und ich finde es einfach super herzig gemacht. Auch es hat, also so jede Figur hat so ihre kleinen Eigenheiten. Also ich glaube, die Story, schon die Einführungsstory, habe ich das Gefühl, bin ich ein paar Stunden dran gewesen. Und das ist eigentlich dann denkst du so, ah ja, das Gesamtkonzept, ich habe es verstanden, oder? Ich bin Jägerin, ich muss mit meinen Charakteren die anderen Figuren bekämpfen, easy, kein Problem. Und dann fängt es an, lustig zu werden, weil dann kommt einfach so random andere Shit, die du kannst machen. Das Größte natürlich eben, warum es als GTA betitelt wird. Du hast dann, nachdem du irgendwie ein paar Anomalien bekämpft hast, so, hey Leute, es gibt im Fall eine Garage in der Nähe, wo du Autos kaufen kannst. Und dann kannst du Strassenrennen fahren mit diesen Autos. Also, die kannst wirklich auch in diesem Game, in der Open World, du kannst die Autos kaufen, du kannst sie auftunen. Du
kannst mit denen normal rumfahren. Du kannst einfach alles machen im Jahr. Oder?
Du kannst alles machen, du kannst sogar
eine Band nachher gründen.
Genau, du hast so Tycoon-Spielversion, wo du kannst einen Kaffee gründen und deine Charaktere arbeiten dort rein. Du kannst eine Band kannst gründen, wo dann auch, wieso du spielst Schlagzeug und hast so deine vier Buttons, wo du immer nach Takt verschiedene Lieder spielen. Da kannst du üben im Proberaum und am Abend, am Wochenende, hat natürlich nur bestimmte Öffnungszeiten, kannst du nachher vor Publikum spielen und so kannst du Geld reinnehmen. Und je nachdem, wie gut das halt war, musst du immer üben.
Dein eigenes Apartment kannst du auch einrichten. Das kann ich mich erinnern, habe ich an Gamescom, als ich das letzte Jahr oder vorletzte Mal ausprobiert habe, haben sie mich auch in mein eigenes Apartment geschossen und das war auch komplett overwhelming, was sie dort alles machen konnten. Plötzlich habe ich das Gefühl, ich spiele Sims irgendwie mit all den Optionen, die ich hatte. Es ist wirklich irgendwie alle Games in einem. So
es sind
so
alle Games in einem. Es hat sogar irgendwie so ein Brettspiel dabei, wo du natürlich kannst Charaktere und so freischalten und mit allem, und natürlich auch In-Game-Währung sammelst, kannst du natürlich eben für dein Apartment kannst Sachen kaufen, du kannst Waffen kaufen, du kannst eben Charaktere freischalten. Also es ist wirklich so, es ist so ein bisschen darauf abzielt, dass du dich voll in diesem Game befindest und einfach, weiß nicht, sieben verschiedene andere Games
kannst. Aber das ist mal ein gutes Game für einen Co-Pilot, um zu sagen, was ich machen
will. Aber es ist gut, du bist ja noch in der Market für da, du spielst ja Genshin Impact immer noch.
Genau.
Das ist echt das Prinzip, ja. Oder?
Hey, ja, also ich finde es wirklich cool. Ich habe von der Community ein bisschen gehört, dass eine Einführung, glaube ich, ein bisschen zu lang geht, weil es halt wirklich so ein mega grosses Game ist und du so viel machen kannst. Mhm. Und weil halt auch noch mega viel Story dahinter ist. Ich persönlich habe es mega gern. Ich weiss, glaube viel, du tust so Zeug gerne ein bisschen überspringen.
Ich habe diese komplette Düssel. Also die Story, habe ich gehört.
Ich finde sie mega herzig. Also es ist halt so, es gibt dem Ganzen ein einen Rahmen, finde ich. Und einer kann sehr
gut. Du, ich habe es ja nicht gespielt. Ich habe nur gehört, das gibt mir alles und das ist einfach, man lässt sich berieseln. Und dann ist einfach die Frage, genau, wie penetrant sind halt damals wie das Geld abziehen mit diesen 17 Währungen und so, oder?
Hey, ich habe es jetzt am Anfang nicht so krass gefunden. Es kommt dann natürlich immer darauf an, wenn du mega willst, upgraden willst. Ich finde, du kannst sehr viel einfach mit wie Spiele machen, was ich mir für Charaktere. Ich finde, du kommst eigentlich mega gut weg. Die Frage ist halt, je nachdem, wie lange du es zockst und wie weit das wird. Zum Beispiel bei den Autos habe ich schon gemerkt, du kannst dir halt am Anfang nur so irgend so einen Schrott Fiat Punto leisten oder was da ist so. Jemand zu sich vorstellen. Und wenn du dann irgendwie, weiss auch nicht, ein Shelby GT 500 willst, musst du halt insane viel zocken. Und du kannst das Zeug immer beschleunigen, natürlich, indem du das Zeug kaufst. Also mit echtem Geld.
Ja, logisch.
Und wenn die Leute ungeduldig sind, und das sind, glaube ich, noch viel, dann kannst du den Leuten schon recht viel Geld wegnehmen. Oder eben, wenn du mega auf Sims und so und auf die Charaktere und Outfits und whatever, dann könntest du natürlich schon recht viel Geld wegnehmen. Aber ich finde, es ist alles nur, wirklich, es ist alles so optisch.
Ich finde krass, wie viele von diesen Games es anfangs gibt. Und du hast wirklich, die sind auch meistens wirklich gut gemacht. Gerade vor ein paar Monaten ist eins gekommen, hat auch so Fantasy-Action. Mhm. Den Namen schon vergessen. Und dann wirklich spielst du es, sehen auch alle immer ähnlich aus und halt immer so der Anime-Stil. Also hast du eigentlich schöne Animationen, schon auf Level 0 machst du irgendwie Moves wie in anderen Games am Schluss.
Du sollst dich wirklich schnell geil fühlen.
Yeah,
oder?
Yeah.
Ja, das ist im Fall wirklich so. Ich glaube, darum fängst du auch schon irgendwie so auf den New York-Dächern an mit irgendwelchen so eine crazy-ass-Bitch, irgendein Kind, wo aussieht wie ein Emo und eben so ein Wolfsmensch oder so. Die drei kannst du so nacheinander spielen. Und du hast so insane Moves drauf, einfach von Anfang an. Es ist schon cool.
Insane in the Membrane. Also NTE gibt es überall. Ich glaube, iOS, Android oder iOS.
Du kannst auf der PS5, ja. PC. Ja,
nur Xbox nicht.
Xbox nicht. Why so ever? Ja,
cool. Kannst du streamen vielleicht. Also dann, wir haben noch was anderes. Ein Prügel-Game, Invincible VS.
Versus.
Versus.
Ich würde es Versus nennen.
Ja, schon, ja.
Yes.
Ja, okay, aber er gegen alle anderen kämpft natürlich.
Ja, genau. Oder du gegen alle anderen. Oder wie auch immer. Offen für Interpretation. Invincible Versus, ja genau. Eine lustige Geschichte zu dem Game. Ich bin vor eineinhalb Monaten sind wir angefragt worden, ob wir das testen oder im Voraus anspielen. Und ich habe Invincible habe ich vor dem einfach nur aus Memes kennt. Ich
weiß nicht, ist das eine Serie? Hast du es vorher noch gar nicht geschaut?
Nein. Und dann habe ich gefunden, hey, ich schaue mal rein. Und bin komplett einfach blown away gewesen, wie geil das ist. Es ist wirklich eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Es ist unglaublich geil. Ja, Luca, hast du das mal gesehen?
Invincible? Ja.
Wie findest du so gut?
Es ist richtig geil, ja. Ja. Es ist fantastisch. Es ist richtig, richtig geil.
Okay, bin ich nicht allein.
Nein. Ich glaube, es hat auch damals, vor allem die erste Staffel, hat schon ein bisschen Hype gehabt. Ich glaube, das Problem war, es ist ein bisschen lang gegangen zwischen der ersten und der zweiten Staffel und irgendwie auch die Produktionsqualität, die schon bei der ersten Staffel jetzt nicht over any top ist, überhaupt nicht. Ich glaube, auch mit der Staffel immer weniger. Und es gibt viele Leute, die sagen, es wäre eigentlich mega einfach, ein bisschen besser zu animieren, aber und mittlerweile, wo sind wir jetzt? Vierte, fünfte Staffel
ist gerade fertig.
Ja. Hey, ich habe das Gefühl, ich habe die erste auch gesehen, geil gefunden, aber ich habe das Gefühl, so animierte, wenn es nicht Animes sind, ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, einen schwereren Stand. Weil es gibt einfach Anime-Fans, gibt es einfach viel, aber so westliche Trickfilm-Fans, sage ich es jetzt mal, das scheint mir irgendwie, ich meine, da gibt es viel weniger so riesige Sachen, habe ich das Gefühl.
Weiß nicht. Also Invincible gehört schon zu der Top Amazon Prime Serie.
Ja, eben Amazon, da ist immer so ein Ding.
Ja gut, da weisst du nie, wie Dings. Aber ja, das mit den Produktionsdings habe ich auch mitbekommen, dass sich Leute beschweren. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass Animationen irgendwie so cheap aussehen. Mir hat das irgendwie nicht gestört. Aber die haben auch einen tighten Schedule. Die bringen das jetzt wirklich jährlich raus, die Seasons. Und sie halt 9 Episoden pro Season. Das ist halt die gehen eine Stunde daraus. Genau, also, das ist
ja, vor allem Animes sind ja auch sehr, sehr billig gemacht und jetzt stört es jetzt ja auch irgendwie keinen.
Ja, genau. Und die Leute beschweren sich, dass sie alles Geld für einen Cast ausgeben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer alles mitgespielt hat. Das ist irgendwie so ein Huhu von Hollywood. Steven Yeun, Mark Hamill, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Walton Goggins, J.K. Simmons natürlich, John Hamm. Also wirklich so also für kleine Nebenrollen bringen sie irgendwelche Hollywood-Stars rein, wo sie es können. Und die Leute sagen, ja, das ganze Budget ist für das weggegangen. Aber das ist mir egal. Super Serie, schaut unbedingt.
Und es gibt doch so ein Game, wo ist es nicht mal in einem Mortal Kombat und irgendwo haben sie mal das Crossover.
Der Omni-Man ist in Mortal Kombat, ja genau.
Omni-Man versus Homelander. Das sind etwa zwei ähnliche Charaktere, ähnlich kranke, also zumindest vor allem am Anfang, ähnlich krank, mächtige, übermächtige und sadistische Charaktere.
Vor allem, die hast dort können gegeneinander antreten und jetzt ist eben ein ganzes Beat'em-up im Invincible-Universum, also eben Invincible Versus. Und im Gegensatz zu Mortal Kombat, wo ja, glaube ich, nur 1-1 ist, oder, Phil?
Ja, wüsste ich nicht, dass es ein Tag-Team gibt. Ja.
Mortal Kombat ist schon lange nicht mehr gespielt, darum bin ich nicht auf dem aktuellen Stand. Aber genau, Invincible Versus ist ein 3-3 Tag-Fighter. Das heisst, du wählst dir 3 Charaktere aus, die in deinem Team spielen. Und es treten jeweils, also es ist schon 1-1, aber du kannst dann Kombos machen, die anderen Charaktere einwechseln, damit die Kombo länger weitergeht. wenn die Charaktere auswechselst, dann heilen sie auf der Ersatzbank sich heilen, sozusagen. Also klassische Tag-Fighter-Mechanik. Ich finde es noch lustig. Ich habe vorher, glaube ich, nie gross so Tag-Fighter gespielt, aber ich muss sagen, mir gefällt das Spielprinzip, glaube ich, noch mehr als so einfach so normales 1-1. Weil es hat so eine strategische Ebene, die noch drin ist. Du musst halt immer überlegen, okay, soll ich jetzt den einwechseln oder soll er noch ein bisschen heilen? Und wenn der Gegner den einwechselt, dann sollte ich vielleicht lieber den nehmen. Jeder Charakter hat natürlich eine andere Attribute. Oder? Der Invincible ist natürlich so ein bisschen der Mario-Charakter, der in allem gut ist. Der Omni-Man hingegen ist eher langsam, dafür sehr stark. Adam Eve ist ein Charakter, der auf die Ferne sehr gut funktioniert, der so Projektil verschießt und so. Und dann ist immer so ein Abwägen, wen nutze ich jetzt, wen wechsle ich ein, wen lasse ich draussen. Und es macht sehr Spass. Ich bin überhaupt nicht Fighting-Game-Experte. Wirklich, ich spiele so wenig. Aber es war trotzdem zugänglich gewesen. Online wird mir natürlich trotzdem der Arsch versohlt. Das ist einfach so.
Aber wie spielst du? Was ist dein Hauptmodus, den du spielst? Hast du Kollegen alleine oder?
Es hat Also Online-Modus ist, glaube ich, das, wo die meiste Zeit die Leute werden darin verbringen. Der Singleplayer ist ein bisschen enttäuschend. Es hat so einen Story-Modus. Da bin ich sehr gespannt gewesen, was das wird sein. Aber am Ende des Tages ist es einfach so ein bisschen... Es ist wie eine Episode von Invincible. Es geht etwa eine Stunde, bis du durchgespielt hast.
Okay.
Zwischensequenzen sind sehr geil gemacht, aber inhaltlich ist es echt so eine Filler-Episode, wo jetzt, wenn sie als jetzt Staffel wird released werden, wird jeder vergessen, dass die jemals rauskommen. Darum, das ist ein bisschen schade. Im Singleplayer gibt es dann so ein bisschen noch einen Arcade-Modus, wo du dann nacheinander gegen verschiedene Teams musst antreten, aber das hat mich jetzt auch nicht so motiviert. Darum, online ist schon das, online-ranked, das, wo man am meisten Zeit wird verbringen. Und das motiviert dann auch besser zu werden und so. Dann kannst du natürlich noch so Zeug freischalten für dein Profil, kosmetische Sachen freischalten. Was mich genervt hat, ist zum Start, obwohl ich jetzt die Deluxe-Version getestet habe, gibt es schon sehr viele Skins, die du kannst kaufen kannst. Für 10 Stutz teilweise. Also,
nein.
Das sind dann halt so Skins wie der Conquest, der oben ohne ist. Das ist der Skin.
Weißt du, du hast echt Geld bekommen.
Ja, genau. Oder der Rex Blow, der andere Charakter, der im Badtuch spielt, wo natürlich eine Referenz ist an eine ikonische Szene aus der Serie. Das ist so ein bisschen... Finde ich so uncool. Wenn du sogar die Deluxe-Version hast, dass du dann noch 10 Franken für so Skins musst zahlen. Aber ja, sonst für Invincible-Fans super geil. Ich will jetzt wirklich, weil mir so die ganze Ladung Invincible in 1,5 Monaten nicht gegeben hat, natürlich super viele Referenzen verstanden. Also mega kleine Sachen, oder? Das ist schon geil, jedes Mal, wenn die Charaktere aufeinandertreffen, die sich immer so Trash-Talken, aber mega spezifisch, weißt du, so alle Charakterkombinationen haben sie irgendwie durchgedacht. Und es gibt dann immer so mega spezifische Verweise auf irgendeine Situation, aus Staffel 2, Episode 8. Und dann so, das kenne ich, ja, das muss ich mich erinnern. Und so. Für Fans ist es cool, aber eben, du musst so ein bisschen Fighting Game versiert sein, dass es längerfristig motiviert, weil Singleplayer-mässig hat es nicht so viel. Ja. Und online sind halt absolute Psychos, die dort spielen. Ja. Weiß nicht, Luca, wäre das etwas oder würdest du es lieber lassen, jetzt nachdem was du gehört hast?
Nein, grundsätzlich schon. Ich bin halt auch, so Fighting Games sind auch überhaupt nicht meins. Und ich würde es, wenn ich es gamen würde, ich fände es eine halbe Stunde lang lustig und dann würde ich es abstellen und wahrscheinlich nie wieder gamen.
Ich finde die eigentlich geil, aber es ist wie so, ich spiele sie dann gleich nicht. Wenn spielst du die? Und gegen online, genau, kommst du nur auf den Sammel rüber.
Dann kommst du auf Fresse, dann...
Du musst echt sehr viel investieren, dass es Spass macht. Also. Ja. Das ist ein bisschen das Problem. Ich würde mir ein recht geiles Invincible-Spiel wünschen. So ein bisschen wie Spider-Man von Sony. Das wäre wär richtig geil in diesem Universum. Mal schauen, ob das mal wird passieren.
We'll see. Also, Invincible... Versus kann man, glaube PC, PlayStation, Xbox, oder?
Genau.
Sehr gut. Also gut, in dem Fall danke ich euch fürs Mitmachen und allen fürs Zuhören. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.
Tschüssi.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.